Eines meiner absoluten Lieblingsspiele aller Zeiten ist tatsächlich ein MMORPG. Also quasi, nicht wirklich. Es ist ein MMORPG ohne Abo-Modell und ohne Add-ons und ach ja, auch ohne Grafik. Denn eine meiner liebsten Spielerfahrungen hatte ich in Legend of the Green Dragon. Das ist quasi eine Mischung aus einem textbasierten Browser-Rollenspiel, einem Foren-Rollenspiel, einer digitalen Pen-and-Paper-Runde und einem Multi-User-Dungeon. Und jetzt ergibt diese Aussage für die Leute, die mich kennen, vielleicht auch ein bisschen mehr Sinn, wenn ich sage, eins meiner liebsten Spiele aller Zeiten ist ein MMORPG. Aber ja, natürlich habe ich auch eine Zeit lang sehr, sehr intensiv WoW gespielt. Zumindest bis Burning Crusade, also bis, oh Gott, 2007. Vermutlich, weil die 5. Klasse sehr zeitintensiv war. Und hey, ESO habe ich natürlich auch gespielt. Und oh Gott, das wird dieses Jahr auch 10 Jahre alt. Also, ihr seht schon, einige meiner MMORPG-Erfahrungen sind ein bisschen antiquiert. Aber wenn man mal wirklich drüber nachdenkt, dann markieren die letzten 10 Jahre auch irgendwo einen Punkt in der MMORPG-Geschichte, seitdem gar nicht mehr so viel Großes, Ambitioniertes erschienen ist. Kann das wirklich hinkommen und kann es heutzutage überhaupt noch richtig gute MMORPGs geben? Oder muss sich da alles verändern? Dieser brennenden Frage möchte ich heute auf den Grund gehen, und zwar mit zwei Menschen, deren MMORPG-Wissen zum Glück weitaus weniger angestaubt ist als meines. Ich möchte dafür zum einen begrüßen Carsten Schulz von den Kollegen von Mein MMO, der Online-Rollenspiele so sehr lebt und atmet, dass er gerade quasi einhändig oder mit einem Finger, mit nicht mal einem Finger, einfach nur mit purer Gedankenkraft, eine ganze Themenwoche bei den Kollegen gestartet hat. Herzlich willkommen, Carsten.
Hallo zusammen, ich freue mich sehr, hier zu sein. Und ich kann von meiner Bucketlist streichen, einmal von der bezaubernden Geraldine vorgestellt worden zu sein. Das macht sie nämlich immer sehr gut. Und das hier ist übrigens der Finger. Mit dem habe ich
das
die Themenwoche
getippt. Das ist der
getippt.
Finger. Ja. Mit dem ist es passiert. Schön, dass ich den Erwartungen der Vorstellung annähernd gerecht werden konnte. Ich weiß, die Erwartungen sind immer sehr hoch bei Leuten, die neu hier in den Podcast kommen. Und es ist gar kein Druck oder so. Aber ich muss noch eine weitere Person vorstellen. Und mindestens genauso episch, denn sie darf natürlich nie fehlen zu generell einem guten Gespräch, aber vor allem auch einem guten Gespräch über Online-Rollenspiele. Nicht nur, weil sie unsere hauseigene Expertin ist für WoW und Final Fantasy XIV, sondern auch, weil sie als langjährige Community-Managerin die Communities von Online-Welten besser kennt als jeder andere. Ein Fluch und ein Segen. Herzlich willkommen, Mary.
Ja, das so kennt man mich. Fluch und Segen, Mary. Hallo! ja, freut mich, hier zu sein und ich habe richtig Bock. Weil MMOs sind gerade wieder spannend.
Ja, denn wenn ihr euch da draußen jetzt fragt, warum sprechen wir eigentlich genau jetzt darüber? Aus mehreren Gründen. Du sagst es schon, es passiert gerade einiges. Zum einen, WoW ist natürlich immer der Headliner, wenn man über MMORPGs redet. Und da stehen ja jetzt 3 neue Add-ons an, also auch eine komplett neue Saga. Haben sie einfach mal gesagt, mein Gott, machen wir jetzt einfach mal. Weil warum nicht? Und zum anderen, ich habe es schon erwähnt, die Kollegen von Mein MMO, unter anderem du, Carsten, machen gerade eine Themenwoche zum Thema MMORPGs mit Analysen, mit einer Reportage zur Geschichte von MMORPGs und diesem Talk. Erzähl davon, Carsten.
Ja, wir haben uns überlegt, was könnten wir im Mai machen? Denn tatsächlich ist es im Mai sehr ruhig gewesen. Richtig los geht's erst im Juni, wenn Gold Road für The Elder Scrolls Online kommt. Dann folgt direkt Final Fantasy XIV Dawn Trail und dann haben wir dann ja auch noch The War Within von World of Warcraft und Tarisland möchte auch noch irgendwann im Sommer kommen und das sind eine ganze Menge MMORPGs, die jetzt kurzfristig anstehen, aber der Mai war noch relativ ruhig und dann haben wir überlegt, was können wir da machen, einfach um das Thema MMORPGs auch da sehr präsent auf die Seite zu bringen und da ich ja jetzt seit einigen Monaten eben auch zum Team von meinem MMO dazugehöre, aber mich quasi schon seit 15 Jahren fast täglich mit dem Genre befasse, das ist keine Untertreibung, das ist mir manchmal selber ein bisschen peinlich, habe ich halt mit der lieben Leia, meiner Chefin, zusammen überlegt, dass wir ja tatsächlich eine große Themenwoche vorbereiten können, indem ich dann einen 6-teiligen Report zu dem Genre mache, von montags bis samstags erscheint jeden Tag eine große Folge, die sich eben einer Phase dieser gesamten Ära von Ende der 70er bis jetzt heute quasi dreht und dann haben wir auch unsere Community und auch die Communities von GamePro und GameStar gefragt, was ist denn eurer Meinung nach das beste MMORPG aller Zeiten? Und da haben knapp 6000 Leute mitgemacht und wir haben einen Sieger und wir haben eine schöne Top 20 und dazu gibt's dann am Sonntag quasi als krönenden Abschluss eine Top-Liste mit persönlichen Anekdoten von Redakteuren, Autoren, von Gästen mit der aus der Community gewählten Top-Liste der besten MMORPGs aller Zeiten. Genau, also passiert einiges gerade bei meiner MMO. Kommt ruhig mal vorbei.
Ja, eine Sache, die besonders spannend ist und die auch diesen Talk inspiriert hat, könnte man sagen, ist eine Analyse, die du geschrieben hast, die zu diesem Zeitpunkt auch schon live ist, die da heißt, Moment, ich verlese es. Sie hat nämlich einen sehr spannenden Titel, der da lautet, erscheint nie wieder ein richtig gutes MMORPG, ein ganzes Genre kämpft mit Problemen, für die es keine Lösung gibt. Und das können wir natürlich nicht so stehen lassen. Da gibt es natürlich Gesprächsbedarf. Das müssen wir natürlich heute elaborieren. Und Mary, du beschäftigst dich, soweit ich das mitbekommen habe, ja auch gerade wieder vor allem mit WoW, weil einfach du die Go-To-Person bist, wenn irgendwie neue Add-ons angekündigt werden, weil du es halt auch einfach religiös spielst.
Ja, tatsächlich ist es gerade sogar so, ich spiele parallel zwei MMOs, was, wenn man wenig Zeit im Leben hat, eine richtig gute Idee ist.
Ja.
Ich spiele noch Final Fantasy 14, weil ich mich natürlich auch gerne auf Dawnrail vorbereiten möchte und zu meiner großen Schande gestehen muss, ich bin noch nicht komplett mit der Hauptstory durch. Ich habe bestimmt schon 300 Stunden reingehauen und sehe immer noch so nicht so richtig ein Land. Und natürlich War Within, super, super spannend. Ich war auf einem Preview-Event in London, hab dort auch schon die Alpha gespielt, hab mit Entwicklern beziehungsweise Entwicklerinnen gesprochen und wird super, super spannend dieses Jahr, gerade halt für die beiden, ich sag mal, großen Platzhirsche des MMO-Genres.
Mhm. Und ich hab's schon angekündigt, du bist seit vielen, vielen Jahren Community-Managerin, mittlerweile sogar Lead-Community-Managerin, weil wer soll dir da das Wasser reichen?
Ja.
Oh. Und du hast einfach die besten Geschichten aus allen Online-Communities, die es so gibt, nicht nur aus den Communities von eben unseren Magazinen wie Gamester, GamePro, mein MMO, sondern du kriegst sie wahrscheinlich ja auch aus einer ganz besonderen Perspektive mit in den MMOs, die du spielst, oder?
Voll, also nicht nur da, sondern natürlich auch auf Reddit, auf Twitter, beziehungsweise X, wie es ja jetzt heißt, und auf allen anderen Plattformen, YouTube. Und das ist teilweise wirklich, wirklich cool, was da passiert. Gerade so die kleineren Geschichten oder wenn es irgendwie gerade auch in ich sag mal, halt eingesessenen MMOs wie ein WoW, aber auch ein Destiny oder so, wenn Leute sagen, ich habe lange Freunde da gehabt und mittlerweile hat man sich auseinandergelebt und jetzt hat man sich wieder zusammengefunden oder auch traurige Geschichten, wo jemand verstorben ist, der das MMO sehr geliebt hat, wo dann die Spielerinnen und Spieler einen sehr emotionalen, bewegenden Trauermarsch zum Beispiel veranstalten oder andere Aktionen veranstalten. Eine sehr gute Freundin von mir macht Rollenspiele, also was heißt Rollenspiele? Theaterstücke, komplett dreistündige Theaterstücke in WoW und Final Fantasy mit Text, mit Emotes, mit Bühnenbild, mit Kostümänderungen und so. Und das sind halt Geschichten, die kriegst du in Singleplayer-Spielen eher weniger. Und das macht es so unglaublich spannend, gerade aus einer Community-Sicht, aber auch natürlich aus einer Community-Management-Sicht. Weil wie geht die Community miteinander um? Wie lösen sie Probleme und so? Das ist super spannend.
Und gleichzeitig, ich meine, das ist ein Thema, zu dem wir bestimmt gleich noch kommen werden, aber gleichzeitig ist ja die Community auch, glaube ich, ein richtig großer Risikofaktor, vor allem wenn man sich versucht, als MMORPG zu etablieren, weil man es einfach nur zu einem gewissen Grad steuern kann, was man für Leute anzieht, wie viele Leute man anzieht, wie die Community sich irgendwie entwickelt. Und ich meine, es gibt so viele Spiele, die einfach berüchtigt dafür sind, eine furchtbare Community zu haben, siehe League of Legends, was dann auch wieder Leute abschreckt potenziell. Oder wenn MMOs es eben auch schaffen oder gerade MMO-Rollenspiele es schaffen, eine positive Community zu haben und darüber auch viel gesprochen wird, dann, weiß ich nicht, fühlt man sich als Neuling ja zum Beispiel auch inspirierter und sicherer irgendwie einzusteigen. Also ich meine mich zu erinnern, wir hatten ja schon einen Talk zu Final Fantasy 14 und ich glaube, da haben du und Iri damals gesagt, dass die Community zu Neueinsteigern ganz freundlich ist. Und das ist ein Ruf, den muss man sich auch erstmal erarbeiten, oder?
Ja, voll. Gerade halt bei alteingesessenen MMOs, ich weiß nicht, Leute, die sich mit WoW schon mal tiefer beschäftigt haben, kennen vielleicht auch den berühmten Server, ich nenne jetzt den Namen nicht, wo Golcher eine sehr spannende Rolle spielt, wo sich dort Menschen zu anderer Art von Rollenspiel treffen, das vielleicht auch nicht ganz jugendfrei ist. Solche Geschichten hat man natürlich auch, klar. Und wenn man sich in Reddits zum Beispiel umsieht, kommt manchmal auch die Frage auf, wenn ihr doch hier in der Fangemeinde seid, warum sprecht ihr immer nur schlecht über das Spiel? Gerade bei WoW war es auch zu Shadowlands, wo ja die Community auch sehr unzufrieden mit dem Spiel war. Das ist schon super, super spannend, sich das anzugucken und auch zu schauen, wie wachsen Communities. Gerade auch die MMO-Community wünscht sich ja auch seit vielen, vielen Jahren eigentlich wieder ein neues MMO, wieder frischen Wind und so. Aber es kommt keiner an das ran, was gerade noch die Alten bieten. Das wird spannend zu sehen, ob sich das mal ändert und wie sich das ändert.
Ja, Carsten, ich würde total gern mal so ein Bild bekommen von, weil ich glaube, das ändert sich in den letzten Jahren immer wieder, wo WoW überhaupt gerade sein Standing hat. Weil es wird immer behandelt als das erfolgreichste Online-Rollenspiel nach wie vor, als irgendwie die Blaupause für alle Online-Rollenspiele. Und es ist immer gar nicht so leicht, das festzumachen, weil Blizzard ja immer nicht so freigiebig ist mit so Spielerzahlen, Verkaufszahlen, die irgendwie aktuell sind. Ich weiß aber, dass zwischendurch auch darüber gesprochen wurde, dass Final Fantasy XIV WoW mal überholt hat in Sachen Erfolg und Spielerzahlen. Auf der anderen Seite sagen die Leute halt immer noch, ja, vielleicht ist das der nächste WoW-Killer. Ich habe noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, oh, das ist aber der nächste Final Fantasy XIV-Killer. Vielleicht, weil es nicht so leicht von der Zunge geht. Aber wie ist aktuell der Stand, Carsten?
World of Warcraft blickt auf eine sehr turbulente Vergangenheit zurück mit starken Schwankungen, was die Qualität der Erweiterungen angeht, mit einer schon erheblichen Schwächephase während Battle for Azeroth und Shadowlands, als sie tatsächlich auf großes Feedback von bereits den Beta-Spielern nicht eingegangen sind, Dinge trotzdem dann so auf die Live-Server gebracht haben, wie es in der Beta war, nur um dann sich anderthalb Jahre später dafür zu entschuldigen, dass sie auf die Beta-Spieler hätten hören sollen und dass sie jetzt angehen, diese Probleme so nach und nach rauszuschaffen. Und ganz am Ende hatte man dann plötzlich wieder eine Erweiterung, die halbwegs spielbar war, zwischendurch dann aber auch immer wieder sehr, sehr starke Erweiterungen, wie Legion zum Beispiel, war eine fantastische Erweiterung. Dragonflight ist recht gut oder mal wieder besser angekommen bei den Spielern. Wir hatten zwischendurch auch tatsächlich Verkaufserfolge. Shadowlands war zeitweise der erfolgreichste PC-Launch aller Zeiten, nur um dann ein paar Tage später von Cyberpunk auf den zweiten Platz zurückgekickt zu werden. Das war vom Timing vielleicht ein bisschen blöd, aber ich glaube, die Verkaufszahlen nimmt Blizzard trotzdem gerne mit. Wir wissen natürlich, der absolute Peak lag während dem Ende von Wrath of the Lich King. 2010, 2011, 2012, da hatte man konstant immer weit über 10 Millionen Abonnenten, in der Spitze 12 Millionen Abonnenten. Danach ging das dann sukzessive runter mit Cataclysm, wobei Blizzard das noch geschickterweise ganz gut auffangen konnte, da sie auch noch den Jahrespass zwischendurch angeboten hatten, wo man Diablo 3 umsonst bekam, wenn man sich 12 Monate WoW-Abo gegönnt hat. Das war natürlich ein cleverer Schachzug. Und danach war dann natürlich die Frage so bei 6-7 Millionen, als Blizzard dann aufgehört hat, wie die Abozahlen regelmäßig in den Finanzberichten zu veröffentlichen, wo steht WoW denn jetzt? Und da war tatsächlich ein Graph ganz spannend, den Blizzard-Entwickler dieses Jahr bei der GDC veröffentlicht hatten. Da waren zwar keine konkreten Zahlen dran, aber in dem Graph waren die Erweiterungen halt gegeneinander gestellt. Und da konnte man dann schon so ein bisschen ablesen, dass WoW selbst zur schwächsten Phase während Battle for Azeroth trotzdem immer noch 4 Millionen Abonnenten gehabt haben muss und dass die Zahlen dann aber auch später wieder deutlich hochgegangen sind. Zum Beispiel beim Start von WoW Classic sind viele Leute wieder zurückgekommen, um diese alte Vanilla-WoW-Erfahrung nochmal neu zu erleben, und da müssen es dann plötzlich wieder etwa oder vielleicht sogar etwas mehr als 8 Millionen Abonnenten gewesen sein. Das ist eine Zahl, dafür würden andere Publisher vielleicht ihre Mutter oder Oma irgendwo verscherbeln. Das ist auf jeden Fall schon so der feuchte Traum von dem ein oder anderen Zahlendreher. Man kann das schwer vergleichen, weil natürlich auch ein Elder Scrolls Online oder ein Final Fantasy XIV, wenn Square Enix oder ZeniMax ihre Zahlen veröffentlichen, dann sind das halt nur so, ja, wir haben jetzt mehr als 24 Millionen Spieler in 10 Jahren. Dann verraten sie aber nicht, wie viele davon jetzt die kostenlose Free-Trial-Version gespielt haben. Deswegen kann man da nicht 1:1 dann auf Käufer schließen. Und bei Final Fantasy XIV wird ja mittlerweile alles bis Stufe 70, also bis zur Erweiterung Stormblood, kostenlos angeboten. Das heißt auch da, wenn sie sagen, hey, wir haben 33 Millionen Spieler seit 2013, seit dem Neustart mit Aram Reborn, Was bedeutet das genau? Also das kann man nicht konkret vergleichen. Wo man es ganz gut sehen kann, sind MMORPGs, die nur auf Steam erschienen sind, bei einem New World oder bei einem Lost Ark. Da weiß man halt, okay, in der Spitze war das halt bei einem Lost Ark, waren das 1,3 irgendwas Millionen Spieler, die zeitgleich online waren. Weiß man auch nicht genau bei einem Free-to-Play-Spiel, wie groß ist dann tatsächlich die Gesamtspielerschaft, aber man kann zumindest sehen, okay, danach sind die Spielerzahlen halt sukzessive immer weiter gefallen, so dass wir heute von aktiven Spielerzahlen von 60.000 bis 95.000 gleichzeitig aktiven Spielern pro Tag reden. Bei einem New World war das ähnlich, starker Peak zum Launch, 900 irgendwas 1000 und jetzt sind es nur noch 6.000 bis 10.000 Spieler pro Tag. Hm. Da sieht man also schon so, wo die Richtung hingegangen ist. WoW dürfte immer noch auf jeden Fall eines der größten und erfolgreichsten sein. Ich würde aber tatsächlich behaupten, dass seit einigen Jahren ein Final Fantasy XIV vor allem, aber durchaus auch ein Elder Scrolls Online, vor allen Dingen, wenn man eben Konsole mit reinnimmt, da auf Augenhöhe agieren. Also das sind so, glaube ich, die großen drei, an denen man sich messen muss.
Ja, das sind halt auch so die Bretter, die irgendwie einfach da so liegen und man denkt sich, ja, die werden jetzt auch nicht so schnell weggehen und gleichzeitig kämpfen halt verhältnismäßig neue, New World ist jetzt ja auch schon wieder ein paar Jahre her, aber verhältnismäßig neue Konkurrenten, selbst wenn da viel Geld in die Hand genommen wurde, kämpfen so stark damit, sich irgendwie wirklich zu etablieren. Also bei New World würde ich nicht darauf setzen, dass es die in 10 Jahren noch gibt, oder?
Man hat tatsächlich, wenn man sich jetzt anguckt, welche beiden es geschafft haben, Elder Scrolls Online und Final Fantasy XIV, da gibt es tatsächlich zwei spannende Parallelen. Beide hatten, wie viele andere Online-Rollenspieler auch, einen extrem schwierigen Start. Final Fantasy ja sogar noch 2010, da stand da noch kein Irim Reborn dahinter, sondern das war wirklich kein gutes Spiel. Da gab es ja dann tatsächlich den Reset-Knopf, wir nehmen das Spiel offline, wir gehen dann nochmal mit einem neuen Leader, mit Naoko Yoshida ran, mit einem frischen Team und machen eine komplette Überholung. Und da ist also enorm viel Aufwand reingeflossen. Und auch dann nach dem Launch, wenn man sich anguckt, was da mit jedem Update, mit jedem großen Content-Patch passiert ist, mit jeder Erweiterung, da sind so unfassbar viele Features reingekommen. Also selbst die Content-Updates haben teilweise, also ein Blizzard, das zu der Hochzeit deutlich, deutlich mehr Geld gemacht hat, hat halt zeitweise echt deutlich, deutlich schwächere Updates veröffentlicht. Und da hatte man immer so ein bisschen das Gefühl, Square Enix möchte hier, weil es eben um Final Fantasy geht, eine ihrer wichtigsten Franchises, möchte einfach wieder Gutmachung leisten und möchte zeigen, hey, das ist uns extrem wichtig. Wir hauen hier alles rein, was wir haben. Und dadurch haben sie sich tatsächlich diesen heute sehr, sehr positiven Ruf verdient. Sie haben es geschafft, mit jeder Erweiterung ein Stück weit besser zu werden. Und dann ja auch jetzt gerade mit Endwalker, das ist eine unfassbare Leistung, einen Story-Arc abzuschließen, der über 10 Jahre erzählt wurde und wo die Fans am Ende sagen, das war ein cooles Finale. Ich war emotional berührt, ich hatte Tränchen im Auge, ich hatte Gänsehaut, das war super. Welches andere Projekt kann das über diesen Zeitraum von sich behaupten? Also selbst wenn man so in den Serienbereich schaut, Game of Thrones und Lost weinen jetzt gerade in der Ecke, weil die halt gerade zum Ende hin all ihre Fans oder einen großen Teil der Fans enttäuscht haben, weil sie eben nicht über diese Zielgerade hingekommen sind. Und ein Blizzard schafft es teilweise auch nicht mal über eine Erweiterung hinweg, eine in sich logisch zusammenhängende, konsistente Story zu erzählen, wo die Fans sagen, hey, das war, also es ist schon eine Weile her, dass sie das geschafft haben auf dem Niveau. Also da, Square Enix hat eine Menge investiert und auch in Elder Scrolls Online. Die haben nicht nur das Bezahlmodell umgeworfen, wie das viele gemacht haben, wie in SWTOR und Herr der Ringe Online und sowas, sondern sie sind auch rangegangen, haben die komplette Charakterprogression angepasst, haben das komplette Endgame angepasst, haben gesagt, wir machen jetzt überall flexible Stufenskalierung, dadurch funktioniert unser Spiel komplett anders als vorher. Aber plötzlich gibt's halt diese enorme Freiheit, egal welches Kapitel jemand nutzt, um einzusteigen oder ob er die Hauptkampagne nutzt für den Einstieg. Er kann mit Stufe 1 loslegen und er kann quasi sich auf jeden Inhalt stürzen, auf den er möchte. Und dazu dann noch der Konsolenlaunch, dazu noch sinnvolle Erweiterungen, was Features und so weiter angeht. Also auch da ist wirklich enorm viel reingeflossen, um sich den heutigen Ruf zu verdienen. Und genau diesen Aufwand haben viele andere Online-Rollenspiele, auch wenn da ein EA oder ein BioWare dahinter stand, wie bei einem SWTOR zum Beispiel, haben das eben nicht leisten können oder wollen. Und dementsprechend laufen die heute auch, obwohl sie natürlich immer noch ihre sehr aktiven Fanbases haben, eher unter ferner Liefen oder in dieser zweiten Kategorie von Online-Rollenspielen, die zwar noch aktiv sind, die jedes Quartal oder in regelmäßigen Abständen neue Inhalte erhalten, die aber halt nicht auf Augenhöhe mit WoW mittlerweile sind.
Ja, ich meine, wir haben ja auch schon genau über diesen Final Fantasy Aspekt gesprochen in dem Final Fantasy Podcast, Mary. Und ich glaube, da haben wir ja auch schon gesagt, dass vielleicht genau das auch einfach der smarte Schachzug war. Das war sehr smart von Ihnen. Der smarte Schachzug war, zu sagen, wir konzentrieren uns aber auch wirklich auf diesen großen Vorteil, den wir haben, nämlich, dass wir irgendwie gut darin sind, ein Story-Epos zu erzählen über sehr, sehr lange Zeit. Und Nische ist da bei den Zahlen einfach ein bisschen der falsche Begriff, aber wir haben da so unseren Bereich gefunden, in dem wir glänzen können und mit dem man vielleicht unser Spiel auch weiterempfehlen kann, dass man sagen kann, hey, wenn du richtig Lust auf einen richtig krassen Story-Epos hast, dann ist vielleicht Final Fantasy XIV das Spiel für dich. Wie siehst du das?
Ich würde sogar noch ein Stückchen weitergehen und mit Blick jetzt auf die neue WoW-Erweiterung War Within würde ich sagen, die gucken sich schon sehr, sehr viel, was bei Final Fantasy XIV explizit gerade gut läuft, einfach ab. Also zu sagen, hey, wir wollen jetzt halt eine Story über mehrere Erweiterungen erzählen. Gut, das werden jetzt keine 10 Jahre sein, aber 3, 4, je nachdem. Ich glaube, sie wollen jedes Jahr jetzt eine Erweiterung veröffentlichen, wollen da wieder mehr Content reinbringen und so. Das Erfolgsrezept, so wie ich es für mich herauskristallisiert habe, ist halt vor allen Dingen, eine Story zu erzählen. Das ist für viele, viele super wichtig, gerade auch weil ja MMOs gerne halt auch im Rollenspielerbereich wildern, möchte ich mal sagen. Also Leute, die ansagen, oh, ich habe Bock auf ein MMO, sind meistens auch sehr rollenspielaffin. Und das Zweite ist, was viele neue MMOs gerade aus Asien noch nicht so ganz verstehen oder wo einfach die Spielerbasis eine andere ist, ist, sie gehen oder sie fangen jetzt wieder auch mehr an, die Zeit der Spielerinnen und Spieler zu wertschätzen. Also zu sagen, hey, ich weiß, du hast am Tag, was weiß ich, du bist erwachsen. Also gerade bei den alten MMOs, wir haben es eben schon gesagt, WoW wird dieses Jahr auch 20 Jahre alt. Das heißt, alle, die gleich wie wir mit den Beginn angefangen haben, sind mittlerweile im Beruf, haben vielleicht Familie, haben nicht mehr so viel Zeit. Und deswegen wird es immer wichtiger werden, den Spielerinnen und Spielern die Freiheit zu geben, wie du, Carsten, das ja eben schon gesagt hat, zu sagen, okay, ich kann jetzt alles machen, ohne dass ich ewig lang irgendwas vorgrinden muss, ohne dass ich irgendwie ewig lange, wie eine Art zweite Ehe mit einem MMO führen muss, bevor ich da richtig einsteigen kann. Das ist ja zum Beispiel auch das Problem, was eine Lost Ark hierzulande so ein bisschen hat. Du musst unglaublich viel Zeit reinstecken, bevor du dieses MMO-Feeling kriegst. Und das ist das, was in Final Fantasy sehr fantastisch macht. Also du kannst Final Fantasy auch komplett solo für dich spielen, nur die Geschichte erleben, wenn du das möchtest. Das ist das, was WoW jetzt gerade mit War Within mehr machen will, weil sehr, sehr viele Content-Bereiche solo verfügbar sind, weil du nicht einen richtig harten Grind oder die fetten Raids oder so machen musst, um erfolgreich zu sein im Spiel. Also zusammengefasst, ich glaube, Zeit ist super, super wichtig oder wichtiger denn je und dieser Fokus auf, hey, ich will eine Story erzählen, ich will mich auch mit Singleplayer-RPGs messen.
Auf jeden Fall. Also Zeit ist, glaube ich, wirklich ein richtig großer Faktor oder auch so eine große Herausforderung, vor der vielleicht Entwickler aktuell stehen, auch schon seit ein paar Jahren, weil es ja sogar nachweislich, es gibt ja so viele Studien mittlerweile dazu, dass die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen abgenommen hat in den letzten Jahren. Durch viele äußere Faktoren. Und das ist einfach für MMORPGs ja irgendwo der Tod. Zumindest, wenn sie nach einem relativ altmodischen Modell leben. Weil, wie du schon beschreibst, früher hat es einfach anders funktioniert. Und da war einfach irgendwie das Mindset ganz anders, mit dem man vielleicht an Online-Rollenspiele rangegangen ist, oder?
Voll. Also, wie gesagt, alleine so dieses, ne, wenn ich mir jetzt vorstelle, hey, als WoW released wurde, war Mary in der Schule, Mittelstufe. Da waren die Mathe-Noten dann nicht mehr so gut, aber das war jetzt halb so wild. Dann musste Mary halt zur Nachhilfe gehen und das irgendwie wieder auf die Reihe kriegen. Aber ich hatte trotzdem sehr, sehr viel Zeit für WoW. So weit, dass mir meine Schwester irgendwann eine Kindersperre eingerichtet hat. Aber das ist eine andere Geschichte. Und mittlerweile ist es halt so, naja gut, ich arbeite im besten Falle 8 Stunden am Tag. Ich muss noch einen Haushalt machen. Ich muss mal Dinge machen wie einkaufen, meine Steuererklärung oder andere Dinge, die erwachsene Menschen halt tun müssen.
Du erinnerst mich, all diese Dinge muss ich heute tun. Ich bin jetzt schon gestresst.
Eben. Und dann fragst du dich halt, okay, habe ich jetzt wirklich Bock, 2 Stunden in ein Spiel zu investieren, wo, ich sag mal, der Return of Invest von dem, was ich rauskriege, einfach sehr gering ist. Weil für mich als Mensch, der ein Einkommen hat, ist es auch egal. Also ich mache diese Rechnung von wie viel Geld, wie viel Euro versus wie viel Spielzeit, ne? Also keine Ahnung, für 3 Euro kriege ich 3 Stunden Spielzeit oder ne, wie auch immer. Diese Rechnungen werden ja manchmal noch, findet man noch in Kommentaren und so. Deswegen glaube ich, ist das unglaublich wichtig. Aber gleichzeitig haben die alten eingesessenen MMOs dadurch auch so ein bisschen das Problem. Klar, der Einstieg jetzt, ne, verstehe, steig mal jetzt in 20 Jahre altes MMO ein oder auch bei einem Herr der Ringe Online, was halt auch grafisch ein bisschen in die Jahre gekommen ist, ist halt sehr, sehr schwierig, weil du halt eine sehr, sehr tight-knit Community hast. Und gerade da wird es halt spannend werden, können da neue MMOs einen anderen Ansatz bieten. Und gerade auch, ne, ich habe es eben schon gesagt, Singleplayer ist auch bei Final Fantasy als auch WoW wird immer wichtiger. Dadurch geht aber auch dieser MMO-Aspekt so ein bisschen verloren. Ich weiß noch, als die War Within Alpha war, Carsten und ich haben sie beide gespielt und ich habe eine Kolumne geschrieben oder eine Preview von wegen, ey, voll geil, das ist halt voll für Spielerinnen und Spieler wie mich, die halt wenig Zeit haben, die Bock auf Singleplayer haben. Und Carsten hat halt vollkommen zu Recht die Gegenkolumne geschrieben oder Gegenpreview von wegen, naja, ist das wirklich noch MMO? Habe ich so dieses alte Gemeinschaftsgefühl noch da drin und so? Und ich glaube, das, weil so ein bisschen in die Zukunft zu blicken, wird der Punkt sein oder der Angriffspunkt für viele neue MMOs, weil das geht immer mehr verloren bei den alten Spielen.
Ja, das stimmt. Aber ich meine, da muss ich tatsächlich noch mal den Ausflug machen, weil ich es jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt habe, so diese richtigen Oldschool-MMOs. Ich meine, es geht noch älter, ne? Wir sprechen von Multi-User-Dungeons, aber so die mittelfristigen Oldschool-MMOs wie Herr der Ringe Online und SWTOR, also jenseits dieser 10-Jahres-Marke, über die wir gesprochen haben, seit der Spiele es irgendwie schwer haben in der Richtung. Carsten, du sagst ja auch, dass sie nicht so richtig erfolgreich im eigentlichen Sinne waren. Das interessiert mich sehr, wie du das, also woran man das dann an der Stelle festmacht, weil theoretisch, ja zum Beispiel gerade Herr der Ringe Online, einfach auch nicht tot zu kriegen ist. Ich meine, ja, es ist wahrscheinlich jenseits der Einnahmen, die ein WoW oder ein Final Fantasy XIV hat. Aber es ist eigentlich so faszinierend, wie viel Liebe, es ist so ein unglaubliches Liebhaberspiel, wie viel Liebe die Community immer noch für dieses Spiel hat. Also ich kriege das selber auch mit unserem Gamester-Kollegen Sören, der wirklich, den du nur anpieksen musst mit Herr der Ringe Online. Und der blutet für dieses Spiel und es wird auch nicht so schnell aufhören. Also diese Communities finde ich halt auch sehr, sehr interessant, von auch Richtung SWTOR. Ich meine, ist auch nochmal ein bisschen anders als Herr der Ringe Online, aber ist auch so ein Liebhaberspiel, was einfach nicht so schnell weggeht, oder?
Sind ja auch tatsächlich zwei Spiele, die sehr stark auf die Story-Erfahrung setzen. Und da übrigens eine kleine Anekdote, an die ich denken musste, als Mary das eben erzählt hat, wie wichtig Story tatsächlich mittlerweile für MMORPGs geworden ist. Ich hatte vor ein paar Tagen die Möglichkeit, mit Michael Zenke und Bill Slavicek zu reden, also dem Loremaster von Elder Scrolls Online und dem Narrative Director. Mhm. Und da haben wir genau darüber gesprochen, wie sie quasi noch deutlich vor 2014, als das Spiel rausgekommen ist, eben mit dem Team eigentlich vorhatten, ein recht oldschooliges Online-Rollenspiel zu machen mit so drögen Questtexten wie in World of Warcraft. Und dann kam eben Skyrim und hatte halt voll vertonte Dialoge in dieser wunderschönen offenen Welt. Und dann hatten sie plötzlich so eine Blaupause vor den Augen. Hey, das könnte auch für unser Spiel funktionieren. Dann haben sie ein bisschen drüber diskutiert und zack, wurde quasi das ganze Spiel auf links gedreht, um auch da alle Dialoge voll vertont zu machen, und dann haben sie irgendwie alle englisch sprechenden Voice Actor der westlichen Hemisphäre rangekarrt, um das irgendwie noch umzusetzen, und die Autoren und alle, die mit der Narrative zu tun haben, waren natürlich super happy, weil das ganz andere Möglichkeiten gibt, um die Story zu inszenieren. Ich habe sie auch gefragt, ob sie da in irgendeiner Form quasi Einschränkungen leben mussten, weil das ja eine MMORPG-Welt ist, wo zig andere Spieler rumspringen, und man hat zwar Entscheidungen in dem Spiel, aber die wirken sich halt nur im Kleinen aus, zum Beispiel über das Schicksal eines NPCs, aber alles andere in der Welt funktioniert im Prinzip genauso weiter. Und sie meinten dann zu mir, dass tatsächlich alles, was sie sich vorgenommen hatten, storymäßig oder auch was die Charakterentwicklung angeht und solche Geschichten, dass sie das alles bisher tatsächlich umsetzen konnten. Manchmal mussten sie da schon den einen oder anderen Kniff bemühen, um sich aus dieser Situation wieder rauszuschlawinern. Und das ist dann halt eben die Aufgabe des Autoren, da eine Lösung rauszuschreiben. was sie natürlich nicht in der Form schaffen wie in Skyrim oder in Oblivion, das ist natürlich dieses Gefühl von Sandbox. Man weiß nicht, was so die nächsten Stunden passiert, wenn man mit seinem Pferd und dem Hund und der Begleiterin rausgeht und am Ende ist das Pferd tot, die Begleiterin hat einen verlassen, der Hund pfeift aus dem letzten Loch und man ist irgendwo gelandet, wo man eigentlich gar nicht hin wollte. Das ist ja so im Prinzip die typische Skyrim-Erfahrung. Sowas passiert in Elder Scrolls Online natürlich nicht. Also das als kleinen Einschub. Was so all die Spiele angeht, die so nach WoW rausgekommen sind. WoW hat ja natürlich diese perfekte Blaupause von Games as a Service das erste Mal vorgelebt. Mit einem Buy-to-Play-Modell. Ihr müsst das Spiel kaufen mit monatlichem Abo. Bitte 11 bis 13 Euro an uns nach Kalifornien überweisen. Und dann haben wir kostenpflichtige Services. Später ist noch der Ingame-Shop dazugekommen. Die WoW-Marke, mit der man sich theoretisch das Abo mit Gold bezahlen kann. Aber jeder, der sich die WoW-Marke auf die Art, für diesen Zweck geholt hat, der investiert halt auf andere Art 20 Euro in das Spiel. Also da kriegt Blizzard quasi statt 13 Euro für ein Abo plötzlich 20 Euro für ein Abo. Also Blizzard freut sich auch hier. Und alle anderen wollten das natürlich nachmachen, vor allem mit dem Gedanken im Hinterkopf, hey, selbst wenn wir keine 12 Millionen Abonnenten bekommen, wenn es nur 5 oder 6 oder 7 Millionen sind, das macht uns reich. Und dann hatten wir plötzlich eine ganze Menge, wenn man sich so anschaut, was so dann nach 2005 passiert ist bis so 2014, das sind wirklich quartalsweise entweder Spiele angekündigt worden mit einer großen Lizenz im Rücken oder Spiele veröffentlicht worden oder Beta-Phasen gestartet und du hattest dann plötzlich halt MMORPGs für Lizenzen wie Matrix, wie Herr der Ringe, wie ein Star Wars, ein Star Trek, Dungeons and Dragons und so weiter und so fort. Die wollten alle ein Stück von dem Kuchen haben. Fast alle sind mit Abo da reingegangen und das zu einer Zeit, wo es noch kein Netflix gab. Es gab noch kein GameStar Plus oder irgendwelche anderen Online-Services, für die man gerne sein Geld monatlich ausgegeben hat, sondern der Großteil der Leute hat gesagt, ich binde mich doch nicht einen Monat an so einen Online-Service. Was soll denn das? Da spiele ich lieber Runes of Magic. Das ist zwar 10.000 Mal schlechter als WoW, aber ich bezahle halt nichts, wenn ich nicht will. Muss dann natürlich mit gewissen Einschränkungen leben, aber so ist es halt. Ich kann es kostenlos spielen. Und das ist halt erstmal ein Problem. Dann ist ein Problem, selbst wenn man bereit ist, ein Abo zu bezahlen, ist man bereit, ein zweites Abo abzuschließen für ein anderes MMORPG, in das man dann auch viel Zeit reinstecken muss. Also selbst wenn man, wie Mary, gerade in der Schule sitzt und auf Mathe so ein bisschen für zwei MMORPGs reicht es dann aber vielleicht trotzdem nicht. Das heißt, man muss die Leute eigentlich aus diesem ersten MMORPG wegziehen. Aber die haben natürlich in diesem Spiel schon eine Menge Zeit verbracht, haben soziale Verbindungen geknüpft, haben Erfolge gefeiert, sie haben eine Menge Wissen angehäuft. Ja, wenn ich in Azeroth durch die Gegend laufe, ich fühle mich nicht nur heimisch, ihr könnt mich nachts wecken. Ich kann direkt meine Rotation von meinem Schurken runterbeten, den ich seit 20 Jahren spiele. Das ist gar kein Problem. Und das ist halt einfach ein Wissen, das hat man sich über die Zeit angeeignet. Solche Dinge lässt man dann natürlich zurück. Und man muss den Leuten etwas bieten, damit sie diese Dinge zurücklassen, damit sie vielleicht auch diese soziale Verbindung für eine Weile kappen, die sie da in ihren Gilden aufgebaut haben. Und die meisten Online-Rollenspiele, die in dieser Zeit erstmal erschienen sind, die hatten aber vergleichsweise wenig anzubieten. Die hatten vielleicht eine coole Lizenz, aber die hatten halt Launch-Probleme. Die hatten Server-Probleme, Warteschlangen, die hatten Bugs ohne Ende, die hatten sehr, sehr wenig Content. Vor allen Dingen auch sehr, sehr wenig Content im Vergleich zu allen etablierten Spielen. Also, ne, wenn SWTOR startet und sich mit einem World of Warcraft, das schon, 5, 6 Jahre auf dem Markt ist, sich daneben stellen muss, sieht's halt einfach erstmal schlecht aus. Und dann sieht's auch in Sachen Feinschliff schlecht aus, wenn es dann aber auch noch so ein Age of Conan eher ist, das tatsächlich krasse Content-Lücken während der Levelphase hat, dann sieht's noch viel beschissen aus im Vergleich. Und das große Problem ist, du kannst vielleicht zum Launch eine Menge Leute mal, die neugierig sind, auf deine Server locken. Aber wenn dann dein Ersteindruck ist, okay, es fehlt Content, es fehlt Feinschliff, ich komme eigentlich die meiste Zeit gar nicht auf die Server drauf und das ist irgendwie alles frustrierend und doof, dann wenden sich eine Menge Leute ab und die kommen dann halt auch nicht wieder zurück oder nur noch sehr, sehr selten. Und wenn du sie zurückbringen willst für einen zweiten Versuch, musst du halt, ne, da sind wir wieder, enorm viel Energie aufwenden und enorm viel Zeit reinstecken und so. Zum Beispiel bei einem Age of Conan, das hat sich ja im Laufe der Jahre zu einem echt guten MMORPG entwickelt. Interessiert hat das kaum noch einen. Das ist jetzt auch eines von diesen, das wurde dann später noch in einer Unleashed-Version neu gestartet, hat dann auch wieder so ein paar Neugierige angelockt, die mal reingeschaut haben. Aber wenn man sich die Spielerzahlen anguckt, das ist halt auch wieder so ein Ding, das läuft einfach so vor sich hin, weil relativ wenig Energie reingesteckt wird. Und deswegen reicht auch eine relativ kleine Zahl an Spielern, um das lohnenswert zu machen. bei vielen anderen MMORPGs, da wurde dann schon sehr, sehr schnell tatsächlich der Stecker gezogen. Ja, also es gibt immer noch sehr, sehr viele, die einem Warhammer Online nachtrauern oder die sich auf den Privatservern trummeln seit vielen Jahren, weil das halt relativ schnell abgestöpselt wurde vom Netz. Wildstar ist ja auch so ein Ding, was sehr, sehr früh dann tatsächlich gekappt wurde, weil es einfach die Spielerzahlen nicht erreichen konnte. Da liegen also eine Menge Leichen auf dem MMORPG-Friedhof und es gibt eine Menge Spiele, die tatsächlich einiges versucht haben, wie die Umstellung des Bezahlmodells. Herr der Ringe Online hat ja letztens auch erst wieder einen dritten Frühling erlebt, als sie tatsächlich diese Free-to-Play-Version nochmal ordentlich aufgebläht haben, indem sie halt gesagt haben, okay, ihr könnt jetzt wirklich viel, viel mehr kostenlos spielen und dann sind auch sehr, sehr, ich bin persönlich dann auch nochmal reingegangen, hab mir das angeguckt und dachte so, ja, die Atmosphäre ist immer noch cool, die Geschichten, ach, Herr der Ringe geht halt immer. Aber es ist halt echt, was so dieses Gameplay-Gefühl angeht, was Grafik angeht. Es ist 2 Jahre jünger als World of Warcraft und sieht 10 Jahre älter aus und fühlt sich 8 Jahre älter an. Und das ist halt ein Problem. Und da werden viele, die das wahrscheinlich auch ausprobiert haben in dieser Zeit, werden eine ähnliche Erfahrung gemacht haben und gesagt haben, okay, lohnt es sich, diese Schwächen quasi abzunicken, nur damit man halt schön in diese Herr-der-Ringe-Erfahrung eintauchen kann, oder warte ich einfach, bis Amazon Games vielleicht ein modernes Herr-der-Ringe angekündigt hat, umgesetzt hat. Ankündigung ist da, dauert jetzt vielleicht noch 5, 6, 7 Jahre, wer weiß das schon. Aber es ist am Horizont. Vielleicht sagen die Leute dann, oh, ich warte noch ein bisschen.
Ich meine, es gab sogar 2 Ankündigungen. Also das diese stimmt. Amazon Herr der Ringe MMO-Geschichte war ja ganz kurios. Ich habe das auch nochmal nachgeguckt, weil ich mich nur daran erinnern konnte, wie merkwürdig das damals war. Weil ich glaube, sie haben schon mal ein MMO im Herr der Ringe-Universum angekündigt. 2021 haben sie dann gesagt, das passiert nicht mehr. Da waren die Gründe, dass Tencent quasi den Entwicklungspartner übernommen hatte und dann haben halt die Lizenzhaber, also Middle-Earth Enterprises, gesagt, dann steigen wir aus diesem Vertrag, weil es da irgendwie eine Klausel gab, die das erlaubt hat. Und dann wurde das 2021 eingestampft und 2023 hat Amazon dann so, ich glaube, relativ kommentarlos auch gesagt, übrigens, wisst ihr, was wir machen? Ein Herr-der-Ringe-MMO. Und alle so, ja, also das von vorher? Oder? Und sie so, nein, ein anderes. Hat damit wirklich gar nichts zu tun.
Diesmal mit Embracer zusammen. Ist natürlich auch die Frage, ja, wie zukunftsfähig das ist. Aber noch ist es in Entwicklung.
Ach Gott, ja. Naja, und dazu kommt ja nun auch, dass Amazon Games vielleicht jetzt nicht gerade das größte MMORPG-Vertrauen genießt nach New World, oder?
Sie haben einige Online-Spiele versucht, und eins ist erschienen, das wurde dann wieder zurück in die Beta genommen und dann eingestellt und andere sind noch nicht mal aus der Beta rausgekommen. Ich glaube, das einzige Spiel, was sie bis dato veröffentlicht hatten, war ein Mobile Game und dementsprechend, ja genau, Geraldine guckt schon so.
Ja, gucken also, beide so, kneifen die Augen zusammen, ja.
War jetzt nicht so die Winning Streak, sagen wir es mal so bisher. Ich würde es ihnen sehr wünschen, ich würde es ihnen sehr gönnen, aber ja, also ich glaube noch nicht dran, gerade auch wegen. Vielleicht haben sie was aus New World gelernt, aber reicht
sie
das
haben,
wirklich?
Sie haben gelernt, wir versuchen uns vielleicht lieber als Publisher, weil dann haben sie ja das Publishing im Westen für Lost Ark übernommen und sich dann auch direkt gemeldet, als für Throne and Liberty und Blue Protocol Publisher gesucht wurden. Und auch da haben sie den Zuschlag bekommen. Dass man da jetzt schon seit Ewigkeiten nichts mehr hört, weiß ich nicht, ob das jetzt an Amazon Games liegt oder daran, dass sie in ihren Heimatmärkten sehr, sehr schlecht gestartet sind jeweils. Aber ja, man muss abwarten, ob bei Amazon Games irgendwann am Ende nochmal ein richtig, richtig gutes Spiel rauskommt. Das Problem bei New World war ja, dass sie da eigentlich am Anfang so ein Survival-Sandbox-Ding geplant hatten. Ja. Mit einem super coolen Conquistadoren-Setting und tollen Trailern und sowas. Aber dann gab es halt anscheinend das Feedback einiger Spieler, das ist uns zu wenig Themenpark, das sind zu wenig Quests, das ist zu viel PvP, zu wenig PvE. Und dann haben sie es halt versucht, in relativ kurzer Zeit umzustülpen, die ganze Spielwelt mit Quests zu fluten und dann halt auch noch PvE-Gruppenherausforderungen mit reinzubauen. Und all diese Dinge fühlten sich halt unfassbar generisch und deplatziert an. Es gab Sachen, die hat das Spiel echt super cool gemacht. Alleine so dieser ganze audiovisuelle Bereich, wenn man sich durch diese Spielwelt bewegt, es macht Spaß, Holz zu hacken in diesem Spiel, weil es sich einfach gut anfühlt und gut anhört. Und wenn eine Donnerbüchse in diesem Wald knallt, dann hört sich das mit vernünftigen Kopfhörern an, als ob eine Donnerbüchse, also so würde ich mir vorstellen, dass, also das hat Wumms und das hat Hall und das, es fühlt sich gut an, durch diese Welt zu laufen. Also sie haben nicht alles falsch gemacht, aber sie haben halt wirklich diesen Fehler gemacht, im Laufe der Entwicklungsphase, als das Spiel schon weit fortgeschritten war, da diesen grundsätzlichen Fokus zu ändern und dann eben nicht sich die Zeit zu nehmen, um das vernünftig zu machen. Und das war halt ein großes Problem. Und dann hattest du halt auch noch so diese typischen Launch-Probleme, die irgendwie, also das einzige MMORPG, was mir einfällt, dass diese Probleme nicht hatte, von asiatischen Portierungen abgesehen, die schon in Korea und was weiß ich viele Jahre gelaufen sind und dort halt Patches ohne Ende bekommen haben, war Rift damals. Das hatte echt einen geschmeidigen Launch. Das war auch das einzige Spiel. Der Vorteil von so einem geschmeidigen Launch ist halt, du musst dich nicht um die Probleme kümmern, sondern kannst deine Content-Pipeline anwerfen und die Leute halt dann recht zeitnah mit neuen Inhalten versorgen. Das hat Rift dann tatsächlich sehr, sehr gut über die ersten Jahre hinweg gemacht. Dementsprechend gut ist das auch bei vielen Spielern angekommen. Andere mussten halt strugglen. Die mussten halt erstmal technische Probleme lösen, Bugs fixen und so weiter und so fort. Und dementsprechend gab es dann relativ schnell dann natürlich die Beschwerden, dass Content fehlt. Und auch da ist New World reingetappt in diese Falle. Und darüber hinaus haben sie dann auch Anfängerfehler gemacht. Also wenn ich dann diese Gold-Dupe-Exploits denke, die komplette Wirtschaft auseinandergehebelt haben und dann wurden Fixes aufgespielt, die dafür gesorgt haben, dass es plötzlich andere Gold-Dupe-Exploits gab, die alles noch viel schlimmer gemacht haben. Also das war teilweise echt Katastrophe.
Ja, ich erinnere mich. Das war tatsächlich ein Spiel, was ich super intensiv in der Redaktion begleitet habe damals. Einige Monate vor seinem Release habe ich angefangen, das zu begleiten und dann so über den Release hinaus. Und ach Gott, da waren wir so, das ist einfach irgendwann so ermüdend gewesen. Oder auch so, ich weiß nicht, man hatte so viel Mitgefühl irgendwann, weil man sich die ganze Zeit dachte, warum habt ihr euch denn da so reinreden lassen? Also es ist halt oft ein schmaler Grat, glaube ich, auch für Entwickler zu sagen, ich nehme wirklich Community-Feedback an, was erstmal super positiv ist, oder ich lasse mir zu sehr reinreden in meine Vision. Und ich glaube fast, sie sind zu sehr in die zweite Sparte abgerutscht, weil das ja schon sehr, sehr früh passiert ist, als sie irgendwie die allerersten Beta-Tests oder sowas gemacht haben, Alpha-Beta-Tests. Und da ja wirklich noch sehr stark, wie du schon beschrieben hast, ne, diesen PvP-Survival-Fokus hatten und auch anscheinend sehr schwer waren. Und viele fanden das gut, aber viele, die vielleicht lauter waren, haben gesagt, das ist ja gar nicht wie WoW, mal jetzt mal platt gesagt. Und dann haben sie da vielleicht sich einfach zu sehr von ihrer Vision abbringen lassen. Und auf der anderen Seite, wie du auch schon gesagt hast, das dann nicht mal wirklich 100% umsetzen können in der Zeit mit dem Budget, was auch immer, weil man immer noch so krass gemerkt hat, dass das ganze Fundament von New World komplett ausgelegt war auf PvP-Survival und nicht ausgelegt war auf Themenpark-MMORPG. Und dann hat sich beides überhaupt nicht miteinander vertragen und vieles hat sich komplett widersprochen, dass sie dann irgendwelche instanzierten Bossgegner hatten, was eigentlich komplett gegen die Vision vom Original mal ging und irgendwie so ganz dahin geklatscht war. Und
was auch mit dem Kampfsystem nicht so gut funktioniert
hat. Ja, exakt, weil das Kampfsystem war ja auch super cool. Also es war ja auch jetzt nicht super einzigartig, aber relativ außergewöhnlich, sage ich mal, im MMORPG-Bereich, weil es ja so ein bisschen auch mit Souls verglichen wurde und sehr physisch, so ein sehr physisches Kampfsystem war, ne, mit Blocken und Kontern und allem, statt einfach nur seine Fähigkeitenleiste abzuklicken.
Und das ist ja eigentlich Kollisionsabfragen. Sehr, sehr cool. Und es ist nicht lustig, in einem engen Dungeon irgendwelchen Mechaniken auszuweichen, wenn die anderen Mitspieler im Weg stehen und man nicht an ihnen vorbeikommt, dann Kollisionsabfrage.
Absolut. Also es hatte so viele schöne, einzigartige Ideen und ja, vielleicht wäre da die Zielgruppe am Ende kleiner gewesen. Aber vielleicht wäre es die bessere Variante gewesen, oder?
In dem Fall, wenn man so tief schon in der Entwicklung drin ist, ist es super schwer, diesen Tanker, der ja einfach vorfährt, und den noch zu wenden und in eine komplett andere Richtung zu drehen. Mhm. Ganz anders macht es jetzt ja übrigens Greg Ghostcrawler Street, ein ehemaliger WoW-Entwickler, der da auch tatsächlich lange Zeit das Design vorgegeben hat von Klassen, der auch damals schon als Sprachrohr fungierte, der dann ja später auch die Entwicklung vom League of Legends MMORPG betreut hat, bis er dann von Riot weg ist. Der hat jetzt ein neues Studio gegründet, auch mit anderen ehemaligen WoW-Entwicklern, zum Beispiel Brian Holinka. Und der nimmt jetzt quasi die Community vom ersten Konzeptart quasi mit ins Boot und diskutiert mit denen alles aus. Via X, über den Podcast und Videos, Trailer und sowas. Ich weiß nicht, ob das die bessere Variante ist, ob man da irgendwann ins Ziel kommt. Er sagt ja, er möchte auf keinen Fall jetzt die nächsten 7, 8 9, 10 Jahre an dem Spiel entwickeln, sondern das halt in relativ kurzer Zeit rausbringen. Viele Köche verderben den Brei, heißt es. Ich bin gespannt, wenn man die ganze Community in die Küche holt, ob das ein gutes Spiel ergeben kann. Aber ja, das ist so der komplette Gegenentwurf quasi.
Ja, Mary, das kannst du bestimmt am besten beantworten. Was würde passieren, wenn man die ganze Community kochen lässt?
Chaos und wahrscheinlich so, wie wenn man mit einer verzeiht mir den furchtbaren Vergleich, mir fällt kein besserer gerade ein, als ob man, kennt ihr das, wenn man im Kindergarten irgendwie gebacken hat gemeinsam und am Ende gab es 3 Kekse und ansonsten war irgendwie die ganze Küche halt voll mit Mehl und Teig und so weiter, aber so richtig was rausgekommen ist dabei nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr, also du brauchst eine Gewichtung. Du hast ja auch, jede Community hat Leute, die sind richtig, richtig tief drin, die Superfans, die Hardcore-Community, die halt andere Stellenwerte hat, gerade in dem MMO, als Leute, die halt sagen, nee, ich gucke halt da mal rein und gucke halt, passt mir das? Und man spricht ja auch immer von einer lauten Minderheit und einer leisen Mehrheit. Mhm. Und die leise Mehrheit ist halt, wie der Name schon sagt, in der Mehrheit. Und was machst du mit denen, wenn halt vor allen Dingen die laute Minderheit da den Ton vorgibt? Also das wird ein super, super spannendes Ding werden. Aber man sieht ja zum Beispiel auch Thema Service Games und Helldivers 2 zum Beispiel, wie das funktionieren kann und wie man auf eine Community hören kann. Und wie sich eine Community auch lautstark zu Wort melden kann, wenn ihr wirklich was nicht passt. Stichwort Sony-Account-Bindung. Also ich bin sehr gespannt, was aus diesem Projekt wird und wie gut das funktioniert. Und das ist gleichzeitig ein spannendes MMO-Projekt wie auch ein Sozialexperiment irgendwie.
Ja, da sind wir eigentlich auch quasi mitten im Thema angekommen, im Kernthema, in der Kernfrage, nachdem wir so ein bisschen den Abriss mal die Analyse der Vergangenheit gemacht haben. Sind wir in dem Kernthema angekommen? Wie sieht's denn heute aus? Was muss man denn heute machen, um noch ein gutes MMORPG hinzukriegen? Weil, Carsten, du hattest es ja vorab, wie gesagt, geschrieben, dass irgendwie 10 Jahre so ein bisschen die Marke ist, in denen nichts wirklich Großes, Erfolgreiches mehr gekommen ist. Das heißt, man könnte echt sagen, ESO waren noch so die Letzten, die es geschafft haben. Und danach ist irgendwas passiert. Danach ist ein neues Kapitel aufgeschlagen worden. Kurz vor ESO war es noch Guild Wars 2, was es noch geschafft hat. Und danach war es schwierig. Also danach kamen hauptsächlich Portierungen, die ihr auch schon angesprochen habt. Und Dinge, die es, Spiele, die es versucht haben, auch wirklich viel Budget reingesteckt haben, wie jetzt bei New World. Aber die es einfach, also die sich einfach nicht etablieren konnten und es vielleicht auch nicht mehr schaffen werden. Erstmal, was ist da passiert? Was glaubt ihr, ist schiefgegangen? Oder ist es diese 10-Jahres-Marke?
Ich überlege gerade, ich schätze mal, zum einen wird es auch eine gewisse Übersättigung gewesen sein, wie Carsten ja schon beschrieben hat. Dann haben alle versucht, auf den WoW-Zug aufzuspringen. Es gab da sehr, sehr wenig Sachen, wo du gesagt hast, es geht in eine komplett andere Richtung und ist trotzdem erfolgreich oder so. Ich glaube, auch da halt, auch weil die Service-Games ja dann auch sehr, sehr groß wurden und wichtig wurden, sei es ein Fortnite, sei es ein Call of Duty Warzone, sei es, wie gesagt, dieser große Battle Royale-Hype mit PUBG, was, glaube ich, bis heute das meistgespielte Steam-Spiel aller Zeiten ist. Das kam halt dann einfach und hat dann einfach einen anderen Markt auch eröffnet, gerade auch, weil im Gegensatz zu einem MMO du da schneller reingekommen bist und das Ganze einfach schneller und schnelllebiger war als bei einem MMO, was sehr, sehr hart oder was jetzt viel Zeit auch braucht. Das ist das eine. Zum anderen glaube ich, dass man sich auch auf einer Entwicklungsebene sich ein bisschen umorientiert hat. Weil ein MMO braucht einfach sehr, sehr lange in der Entwicklung. Das ist mal in vielen, vielen Fällen anders als, ein 8-Stunden-Spiel oder auch ein 30-Stunden-Spiel. Ein Rollenspiel oder bleiben wir noch in kleineren Genren, ein Adventure und sonst irgendwas. Ich glaube auch, dass es einfach da Investoren zu finden, einen Business Case zu schaffen, der überzeugt, der einen Publisher überzeugt, ist super schwierig und ist halt einfacher, wenn du sagst, pass auf, ich mache jetzt das nächste Service Game mit Battle Royale und Battle Pass und guck dir diesen Return of Invest an und ich habe 30 Beispiele, die belegen, dass das funktioniert. Und das hast du halt bei MMOs halt nicht. Ich denke, das sind zwei wichtige Punkte, warum es in den letzten 10 Jahren oder vielleicht auch 15 Jahren nicht so funktioniert hat.
Na, ich glaube auch, also 2014, da ist jetzt nichts Besonderes passiert, sondern Publisher, Entwickler, diejenigen, die quasi die Entscheidung treffen, was für Projekte gemacht werden, haben in den 10 Jahren davor gesehen, okay, WoW, so wie die es machen, das klingt sexy, aber dafür muss ich halt ein großes Team eine lange Zeit in die Entwicklung setzen, das bezahlen, das kostet mich AAA-Budget, um mit den ganz Großen mithalten zu können. Und das Risiko, am Anfang einen echt katastrophalen Launch hinzulegen, ist unfassbar groß. Das passiert quasi allen. Und danach ist der Aufwand, wir haben es bei Elder Scrolls Online Final Fantasy XIV besprochen, enorm hoch, sich dann zwischen diesen Großen zu etablieren und da wirklich ein großes Stück vom Kuchen abzubekommen, das im Prinzip rechtfertigt, dass ich da vorher so viele Jahre und so viel Geld reinstecke. Und das war halt ein Learning aus einem SWTOR. Das war ein Learning aus einem Age of Conan oder wie sie alle heißen, Wildstar, die ganzen Spiele, die mittlerweile halt auch gar nicht mehr existieren. Und gleichzeitig, ne, Mary hat's gesagt, es sind andere Genres gekommen, auf die hat man dann im Prinzip Mechaniken gesetzt, die es vorher eine gewisse Zeit nur im MMORPG-Bereich gab. Nämlich diese Charakterprogression oder beziehungsweise Account-Progression ist das ja dann oft bei Service-Games auch, die aber halt so aus diesem Rollenspielbereich kommt. Wir haben dann aber auch soziale Features wie eben Chats und Gilden. Wir haben kooperative und kompetitive Gruppenherausforderungen. Das wird dann alles in einen Topf gemixt, über ein Genre gestülpt. Und plötzlich hat man dann sowas wie, weiß ich nicht, in League of Legends, in World of Tanks, das relativ leicht im Vergleich entwickelt werden kann, dass man relativ leicht mit neuen Inhalten versorgen kann über einen langen Zeitraum. Das Risiko ist dadurch natürlich deutlich niedriger, einen Fehlschlag hinzulegen. Und wenn es dann aber klappt, wenn man zum Beispiel plötzlich ein Fortnite Battle Royale hat und das wird halt wie blöd gespielt und plötzlich reden alle auf den Schulhöfen darüber und so weiter und so fort, dann hat man auch höhere Gewinnmargen als so ein World of Warcraft, weil da halt eben diese ganze Content-Produktion, die dahinter steckt und das Team, was das Ganze betreuen muss, einfach nochmal extrem viel höher ist, mehr kostet und da bleibt vom Umsatz halt weniger übrig. Und dann haben viele von diesen Entscheidern gesagt, hey, das ist ja viel spannender für uns. Weniger Risiko, potenziell mehr Geld, machen wir doch das. Und deswegen gab es dann wirklich eine lange, lange Zeit nur noch diese asiatischen Dinger, die irgendwann hier rüber in den Westen kamen, die aber hier ihre ganz eigenen Probleme mitbringen. Ja, so Sachen wie Genderlock oder das Design von den Modellen und Völkern und so weiter, das kommt nicht überall hier gut an. Die haben so ihre ganz eigenen Eigenheiten beim Interface, bei der Art und Weise, wie die Monetarisierung und die Shops funktionieren, was die Anzahl an Währungen angeht, mit denen man zugeschmissen wird und auch was die Einblendung angeht. Also da habe ich letztens erst wieder ein recht neues asiatisches MMORPG gesehen, wo jedes Mal, wenn zum Beispiel jemand der Gruppe beitritt oder rausgeht, dann hast du hier so einen Schriftzug, der fährt hier langsam mittig über deinen Bildschirm. Und das bei einem Raid, dann hast du hier tatsächlich erstmal so 5 Minuten lang Einblendung, die quer über deinen Bildschirm fahren. Das will keiner. Also zumindest ich will's nicht. Und also solche Eigenheiten bringen die halt mit. Und ne, deswegen haben sie es schon immer schwer. Und auf der anderen Seite hatten wir dann halt ganz viele kleine Crowdfunding-Projekte, wo die Leute halt gesagt haben, hier, wir wollen euch mal wieder so ein schönes oldschooliges MMORPG machen. Gebt uns Geld dafür. Hat in vielen Fällen, was so die Finanzierung angeht, auch erstmal super funktioniert. Blöderweise ist halt so ein MMORPG auch, wenn man kleinere Brötchen backt und wenn man, sagen wir mal, nur diese Sandbox-PvP-Richtung anpeilt, wo sich ja im Prinzip der Content so ein bisschen selbst aus den Geschichten und Erfahrungen und den Erlebnissen der Spielern ergibt und nicht aus den Quests und Geschichten, die das Spiel selbst erzählt, ist auch da die Entwicklung sehr, sehr teuer. Und das Ergebnis davon ist wiederum, dass viele von diesen Spielen teilweise seit 10, 11, 12, 13 Jahren in Entwicklung sind und immer noch nicht fertig sind. Ich denke hier so an Camelot Unchained. Da gab es zwischendurch sogar Scam-Vorwürfe, weil dann andere Projekte zwischengeschoben wurden. Chronicles of Illyria war so ein Projekt, was in der Community heiß erwartet wurde. Das hat sich dann auch so als halber Scam, also eigentlich der Verantwortliche sagt, er entwickelt immer noch und will Geld von allen haben, aber ich glaube, dem traut keiner mehr so richtig. Dann gibt's positive Beispiele, wie so ein Albion Online, das ist 2017 erschienen. Da haben auch viele erstmal so die Augenbrauen gehoben, weil das halt nicht nur auf PC, sondern auch auf Mobile veröffentlicht wurde. Das hat diesen schnuckeligen, bunten, etwas runterskalierten Look. Also sieht jetzt nicht wirklich super modern aus, aber hat sich halt super entwickelt über die letzten Jahre. Und jetzt mit dem Release des neuen europäischen Servers konnte es auch tatsächlich Spielerrekorde verzeichnen. 350 aktive Spieler war da die neue Hausnummer mit fast 28.000 Spielern nur auf Steam gleichzeitig online. Die Entwickler sind super happy, kommen aus Berlin, Sandbox Interactive, liebe Grüße. Und das ist zum Beispiel so ein positives Beispiel von einem Spiel, das es geschafft hat. Aber auf dieses eine Positivbeispiel kommen halt 10 negative. Und das war halt eine sehr, sehr bittere Phase. Und dann hattest du halt diese zwei Spiele, über die wir schon so ein bisschen geredet haben, New World und Lost Ark, die es dann erstmal wieder geschafft haben, wirklich so einen großen Hype zu generieren. Bei New World lag sicherlich zum Teil auch einfach daran, hey, westliches Studio, viel Budget dahinter, spannendes Setting und dann natürlich Amazon dahinter. Das heißt, die haben die Synergie mit Twitch, die können die ganzen Streamer füttern, die können Twitch-Drops liefern, wie sie lustig sind. Das gleiche hatten wir dann auch bei Lost Ark. Da hattest du dann teilweise schon Streamer, die das Ding in der russischen und koreanischen Version hoch und runter gespielt haben und die es geliebt haben und die da so Feuer und Flamme dazu waren, dass sie im Prinzip schon Jahre vor dem EU-Release allen den Mund wässrig gemacht haben. Und dazu kamen dann eben auch noch 20 Minuten lange Gameplay-Trailer, die irgendwie schon 2014, glaube ich, war der erste. Das sah besser aus, als jedes Diablo zu dem Zeitpunkt ausgesehen hat. Und alle wollten das spielen. Hat halt noch ewig gedauert, bis es rauskam. Aber da hat sich halt wirklich was aufgebaut, nur um zu erklären, warum dieses asiatische Ding halt wirklich einen Hype generieren konnte, im Gegensatz zu zum Beispiel einem Black Desert und einem Blade & Soul, die das 2016 nicht in der Form geschafft haben. Und die haben dann aber halt wiederum mit ihren Problemen gekämpft, sodass wir jetzt tatsächlich in einer Situation sind. Diese beiden Leuchtturmtitel der jüngeren Generation haben die Erwartungen nicht erfüllt. Wir spielen im Prinzip immer noch die ganzen etablierten Sachen, die halt 10, 15 Jahre alt sind. Oder halt hoffen auf kleine Projekte. Und die positive Nachricht, die ich jetzt mitgeben kann, es ist ein Licht am Ende des Tunnels. Ich glaube, es gibt heute so viele spannende Projekte, die in den nächsten Jahren erscheinen sollen oder die sich zumindest in der Entwicklung befinden, wie lange, lange nicht mehr. Und da haben wir eine ganze Reihe von Spielen, die jetzt quasi noch dieses Jahr oder nächstes Jahr rauskommen sollen. Und dann haben wir aber auch tatsächlich so ein paar richtige Blockbuster-Projekte, auf die wir dann so, ich würde sagen, ab wahrscheinlich 2026, 2027, 2028 hoffen können, wo dann auch wieder mal richtig fette Lizenzen am Start sind, wo westliche Entwickler und Publisher große Budgets mit reinhauen. Und die Hoffnung ist natürlich, dass zumindest einige dieser Spiele richtig gut werden und kein zweites New World hinlegen oder so.
Bevor wir vielleicht ein paar davon uns mal anschauen, weil ich weiß, dass ihr beide jeweils viele davon sogar schon mal gespielt habt in frühen Versionen, einfach mal die Frage jetzt noch mal in den Raum, um die auch entsprechend dann bewerten zu können. Was braucht es denn jetzt, um heutzutage noch ein gutes MMORPG zu machen? Weil du ja die Frage so provokant in deiner Analyse aufstellst, kann es das überhaupt noch geben? Würdest du sagen, sie müssen grundlegend was ändern, fast schon in Richtung, dass sie eigentlich ein neues Genre irgendwie für sich erschließen müssen, was nur noch in Grundzügen MMORPG ist? Oder ist das noch irgendwie zu retten?
Das Problem von Online-Rollenspielen ist so ein bisschen, dass das Genre sich selbst ins Knie schießt, in der Art, wie es am besten eigentlich funktioniert. Ich meine, das, was Online-Rollenspiele tatsächlich so besonders macht und auch von anderen Service-Games oder von MMO-Hybriden so ein bisschen abgrenzt, wo es eben ja mittlerweile auch Open Worlds gibt und diese ganzen sozialen Features, die Rollenspielprogression, das ist eigentlich, dass du die Möglichkeit hast, in so einem Spiel wirklich eine große Community aufzubauen. Vielleicht auch eine Community, die sich auf einem in sich geschlossenen Server entwickelt, wo du dann wirklich mehrere Gilden hast, die sich irgendwann im Laufe der Zeit kennenlernen. Es entstehen Bündnisse oder es entstehen Rivalitäten. Du weißt irgendwann, wenn du regelmäßig spielst, wer die wichtigen Nasen sind, bei wem du dieses und jenes Rezept bekommst, zu wem du gehen musst, wenn du den besten Alchemiekram brauchst. Und machst dir auch selber halt in diesem Ökosystem irgendwann einen Namen. Und gehörst vielleicht zu einer Gilde, die sich einen Namen gemacht haben. Und dann unterstützt das Spiel das dann vielleicht auch insoweit, dass du vielleicht wirklich Community-Events hast, die sich um Content drehen, aber die vielleicht aus den Communities auch selbst sich ergeben, weil das eben wirklich eine Gemeinschaft ist, die miteinander lebt, die miteinander questet, die miteinander spielt, die sich vielleicht auf Weltbosse stürzt gemeinsam oder um Weltbosse kämpft, die vielleicht an sowas wie einer Öffnung von Ankirai gemeinsam arbeitet. Ja, sowas haben wir erst in WoW Classic jetzt nochmal neu aufgelebt. Das ist ein Event aus Vanilla WoW damals ursprünglich. Da musste halt dieser ganze Server riesige Mengen Ressourcen anhäufen, damit sich diese Tore und damit auch der Zugang zu den nächsten Raids öffnet. Und bei uns in WoW Classic haben dann halt die größten Gilden tatsächlich ein großes Gewinnspiel organisiert, wo du quasi für alle abgegebenen Ressourcen Lostickets bekommen hast. Und da mitzuwirken und dann am Ende auch dieses ganze Losverfahren mitzuerleben und zu sehen, wie dann wirklich diese ganze Server-Community in diesem Bereich vor Ort ist, um mitzusehen, ob sie irgendwelche coolen Belohnungen eingesackt haben und dann gemeinsam in diese beiden Raids zu stürzen. Das ist das, was Online-Rollenspiele im besten Fall tatsächlich ausmachen kann. Aber Mary hat es gleichzeitig auch gesagt, der Faktor Zeit ist so ein Ding. Und man will vielleicht oft auch halt alleine spielen, die Story erleben. Will vielleicht nicht gezwungen werden, in irgendwelche Dungeons und Raids zu gehen, weil das zur Geschichte dazugehört, sondern man freut sich dann, wenn es dann zum Beispiel, wie jetzt eben schon eine ganze Weile in Final Fantasy XIV oder jetzt auch in Elder Scrolls Online durch die Gefährten oder ganz frisch eben mit The War Within KI-Verbündete gibt, mit denen man dann so ein Dungeon gehen kann, weil die nerven nicht. Die laufen nicht vor und schimpfen, weil ich zurückbleibe. Und die ärgern sich auch nicht, wenn ich die Bossmechaniken vielleicht noch lernen muss. Das sind lauter Punkte, die man nachvollziehen kann. Also Gründe, warum Leute alleine Online-Rollenspiele zocken wollen. Und wenn es nur eine gewisse Zeit ist, bis sie das alles gelernt haben, bis sie dann vielleicht auch das Tempo haben, um mitzugehen und dann trauen sie sich dann in richtige Spielergruppen. Aber das torpediert halt gleichzeitig dieses MMO-RPG-Gefühl.
Ja.
Und solche Punkte hast du halt an ganz vielen Stellen, wo sich die Entwickler im Prinzip entscheiden müssen, okay, mache ich jetzt wirklich ein komfortables, zugängliches Spiel mit vielen Optionen, um die möglichst große Zielgruppe anzusprechen? Oder versuche ich, die bestmögliche MMORPG-Erfahrung zu schaffen, die darauf ausgerichtet ist, dass es eben dieses große Miteinander gibt, dass die Spieler gezwungen sind, in Gemeinschaft diese Sachen zu erleben? Weil wenn sie nicht gezwungen sind, machen sie es im meisten Fall nicht. Ja, der Spieler geht immer den Weg des geringsten Widerstandes. Das ist etwas, was ich gerade in WoW in den letzten 20 Jahren erlebt habe. Deswegen kam der LFR-Modus auch so gut an, obwohl im Prinzip alle auf ihn draufschlagen. Alle schimpfen, dass es ihn gibt. Viele spielen ihn, weil er halt einfach die einfachste Möglichkeit bietet, Raids in WoW zu erleben. Und das ist so quasi dieses Dilemma, in dem das Genre steckt und das sich auch nicht auflösen lässt. Weil, fängt zum Beispiel bei den Servern an. Ich habe eben gesagt, eine in sich geschlossene Serverstruktur. Das wird heutzutage kein moderner Publisher mehr in der Form durchwinken, weil die Gefahr für Geisterserver ist zu groß, die Gefahr für überfüllte Server ist zu groß. Du schaffst es nicht, diese Balance zu bieten, dass du wirklich eine feste Anzahl von Servern hast, die über einen langen Zeitraum einfach nur eine gesunde, coole Bevölkerung haben. Das ist super schwer, das hinzubekommen. Du wirst ein paar Server haben, wo das funktioniert. Auf meinem Server von WoW Classic war das jetzt zuletzt zum Glück der Fall. Deswegen hatte ich da auch wieder anderthalb Jahre die Zeit meines Lebens. Auf anderen Servern war es die Hölle auf Erden. Weil du hattest da halt Warteschlangen von weiß ich nicht, 15.000, 20.000 Leuten. Du hattest direkt zum Launch hattest du Server mit einer Bevölkerung von 1.500 Spielern, wo du ausgehen konntest, in einem halben Jahr ist hier nichts mehr los. Du wirst keine Mitspieler mehr für Gruppen finden. Deswegen nutzen viele moderne Online-Rollenspiele, was absolut nachvollziehbar ist, halt flexible Systeme, wenn sie das können. Große Megaserver, wo die ganze europäische Community drauf vereinigt ist, dann werden alle Spieler in Kanäle, Instanzen, Layer, wie man das auch immer nennen will, aufgeteilt, sodass du immer das Gefühl hast, es sind genau richtig viele online und dann wird halt so ein bisschen geschaffelt. Jetzt sind vielleicht zur Primetime bringe ich vielleicht alle Spieler einer Sprache. Manchmal geht das in ein Layer, aber dann, wenn weniger los ist, dann müssen halt auch mal die Deutschen mit den Franzosen und wenn es dann vielleicht in Gruppeninhalte geht, bei Final Fantasy XIV kann man es ja zum Beispiel auswählen, welche Sprachen die Mitspieler können sollen, das geht aber nicht bei jedem Spiel. Und auf diese Flexibilität bauen heutzutage viele moderne Online-Rollenspiele und das ist halt verständlich. Dann hast du aber automatisch halt Sprachbarrieren. Du hast halt zum Beispiel Rollenspieler, die vielleicht nicht frei Rollen spielen können, weil sie dann vielleicht in der offenen Welt einfach gehemmt sind, auf Deutsch Rollenspiel zu machen, weil sie nicht wissen, ob der Gegenüber auch Deutsch kann und weil sie auch keine Lust haben, das mit Akzent in Englisch zu machen, weil ihr Charakter dann vielleicht nicht voll ausgespielt werden kann. Also das sind dann so lauter kleine Dinge, die im Prinzip dieser MMO-Erfahrung entgegenlaufen, die heutzutage aber eigentlich notwendig sind, um die Spieler auf die Server zu locken in großer Zahl.
Ich glaube, da kommen total viele Argumente auch zusammen, wie du das gerade beschreibst. Gerade was diese soziale Komponente angeht, weil einerseits, du sagst es völlig richtig, ist das natürlich eigentlich der entscheidende Faktor ursprünglich mal gewesen für MMORPGs, woher auch der Name kommt. Aber mittlerweile befinden sich ja, das passt auch wieder zum Thema New World, Entwickler so ein bisschen vielleicht in so einem Mindset, dass sie sagen, oh Gott, wir wollen auf gar keinen Fall Leute abschrecken. Also wir wollen auf jeden Fall sagen, also das Spiel hat vielleicht PvP, aber ihr könnt ihn auch ausstellen. Und ja, also klar, es ist ein MMORPG, aber ihr könnt auch wirklich alleine spielen. Und es ist wirklich egal, ihr müsst auch wirklich mit niemandem spielen. Und mittlerweile hat man fast so ein bisschen das Gefühl, auch wenn es zu einem gewissen Grad natürlich Zugänglichkeit schafft und gut ist, aber dass vielleicht sogar fast so eine Angst entstanden ist, seine Spiele noch MMORPGs zu nennen. Warum ich darauf komme, ist wegen Crimson Desert, was ja auch ursprünglich, also für alle, die es nicht auf dem Schirm haben, Crimson Desert ist ja das neue, in Entwicklung sich befindende Spiel von den Black Desert-Machern. Und die haben das natürlich als MMORPG angekündigt ursprünglich. Und es sah trotzdem halt sehr, sehr cool aus. Ne? Es sah irgendwie sehr, also für Singleplayer-Spieler auch sehr ansprechend, weil es sah irgendwie sehr nach Game of Thrones aus, hatte sehr krasse Grafik und irgendwie sah sehr actionreich aus und hatte eine tolle Open World irgendwie in den Bildern und Trailern, die gezeigt wurden. Und dann haben sie ja irgendwann angefangen zu sagen, ja, eigentlich ist es auch gar nicht so wirklich ein MMORPG. Es ist irgendwie was ganz Eigenes, es ist fast schon wie so ein eigenes Genre und bei sowas, weiß ich nicht, muss man als Journalist manchmal schmunzeln, weil das heißt immer nicht so viel. Ich erinnere an das Quadruple-A-Spiel Skull and Bones. Das muss immer nichts heißen, es kann auch heißen, es ist einfach ein MMORPG. Aber mittlerweile, jetzt wurde ja sogar gerade wieder was gesagt, was so in die Richtung geht, es kommt wahrscheinlich sogar bald schon. Mittlerweile denkt man wirklich, okay, sie wollen das wirklich auf gar keinen Fall in die MMORPG-Schublade stecken, oder?
Ich denke, das Grundproblem, was Spiele jetzt wie Crimson Desert, aber auch andere haben, sie wollen halt, ne, wie ich es schon gesagt habe, eine möglichst große Masse ansprechen. Das funktioniert aber in diesem MMO-Genre einfach nicht mehr. Also gerade auch finanziell auf jeden Fall, weil du kannst heutzutage auch kein MMO mehr machen, das aussieht wie Ragnarök Online oder wie Herr der Ringe oder so. Das spielt dir halt keiner, weil die alle sagen, naja, was will ich denn mit der PlayStation 2-Grafik, mal übertrieben gesagt. Ob das gerechtfertigt ist oder nicht, ist eine andere Geschichte. Aber eigentlich muss sich ein MMO bewusst sein, welche Spieler es primär ansprechen möchte. Und der Bonus sind dann alle die, die vielleicht noch aus anderen Gründen dazukommen. Aber ich muss wissen, warum ich, welche Spielergruppe ich gerade ansprechen möchte. Mhm. Und das ist super, super wichtig. Und das ist halt das, wo ich denke, bei der Entwicklung von Crimson Desert haben sie dann gemerkt, ja, eigentlich wollen wir möglichst eine breite Masse ansprechen, aber das ist halt im MMO-Genre gerade schwierig. Also gerade auch, weil PvP ja nicht so gerne von der breiten Masse gespielt wird. Ich habe keine aktuellen Zahlen. Ich weiß noch, ich habe mal eine Umfrage auf der GameStar gemacht zu dem Thema und da hat jeder Zwölfte lieber PvP als PvE gespielt. Jeder Zwölfte, ne? Also ja. PvE gespielt. Also ne, es wird lieber PvE gespielt als PvP. Und das ist halt auch da wieder sehr, sehr schwierig, ne? Und du hast auch da wieder, wie wir es jetzt bei New World hatten, New World hat sich dann auch gesehen, oh shit, die Leute spielen eigentlich lieber PvE als PvP in der Masse und will's umkrempeln, auf einmal funktioniert's halt nicht mehr. Und das ist halt super, super schwierig, jetzt noch ein MMO zu machen, was irgendeine besondere Spieler, also was weiß, was es sein will, sagen wir es mal so. Ein spannender Anwärter ist vielleicht da Ashes of Creation, was ja rein auf Zusammenspiel setzt, was auf eine offene Welt setzt, die sich durch die Spielenden verändert. Also du hast verschiedene sogenannte Nodes, du hast große Gilden, du kannst dann Anführer wählen oder das wird bei Combat by Trial gemacht, je nachdem, welche Art von Node es ist. Du hast Karawanen, die du dann gemeinsam schützen musst. Also das geht halt alles komplett auf dieses gemeinsam Spielen. Aber halt auch dann, hoffentlich wohlwissend in dem Bereich, dass halt Singleplayer-Leute nicht dort ihre Heimat finden werden. Deswegen die Frage ist, wenn ich einen in einem AAA-Bereich, so wie es früher WoW war und auch immer noch ist, ein MMO machen will, persönlich sehe ich da kein Land. Ich würde mich eher auf Richtung AA beziehungsweise auf eine kleinere Community oder auf eine spezielle Community fokussieren, damit es ein Erfolg wird oder damit es Land sehen kann und kein Flop wird, weil ich finde, lieber mache ich etwas für eine kleinere Community und es geht sich finanziell aus, also ich kann meine Entwickler bezahlen, ich kann Content nachliefern und so, aber halt auf einer kleineren Scale als ich mache das riesengroße Ding und dann stehen alle wie Ochs vorm Scheunentor und denken sich, ja, Mist.
Da muss ich tatsächlich ein bisschen widersprechen, weil zum einen, wenn du tatsächlich nur eine spitze Zielgruppe ansprechen möchtest, fällt schon mal einiges weg, was im MMORPG-Bereich möglich ist, weil du zum Beispiel diesen ganzen Themenpark, den kannst du dir dann nicht mehr leisten, sondern du musst dann zwangsweise eigentlich schon eher so in die sandboxige Richtung gehen und in die PvP-Richtung, weil du da halt die Möglichkeit hast, dass, wenn das PvP halt gut funktioniert, dann funktioniert das auch über einen langen Zeitraum. Dann holt das die Spieler über einen langen Zeitraum rein, einfach weil sich PvP-Partien jedes Mal ein bisschen anders spielen, dadurch, dass die Menschen anders reagieren in den Scharmützeln. Und bei Sandbox ist es halt auch so, du suchst dir deine eigenen Ziele so ein bisschen, die Entwickler müssen nicht voll vertonte Quests und sowas liefern. Also das, was teuer ist. Und das fände ich persönlich schade, weil solche Projekte gab es halt in der letzten Zeit schon relativ viele, die auch ewig gebraucht haben, nicht rausgekommen sind. Was aber tatsächlich sehr, sehr wenig gab und was so ein bisschen auch der Hype von New World und Lost Ark gezeigt haben, das ist einfach mal wieder ein Spiel, das auf die Kacke hauen möchte und sagen möchte, hier, wir machen euch diesen AAA-Themenpark, wo ihr einfach alles habt, schön instanziert, schön mit Fokus auf Raids, Dungeons, auf Instanzen, PvP-Schlachtfelder, auf Arenen, was weiß ich, also quasi genau diesen WoW-Weg gehen, aber dann eben modern, also mit moderner Technik, dann eben einfach die Sachen, die ja eigentlich bekannt sind, einfach gut machen zum Launch. Also wirklich voll diesen Fokus gehen und die Sachen gut machen, feingeschliffen machen und dann gleichzeitig eben auch sowas bringen wie jetzt Ashes of Creation mit den Nodes. Du hast eben gefragt, so was kann man sich vielleicht Neues überlegen für das Genre? Dieses Node-System ist schon sowas wie eine kleine Revolution, weil du hast diese Spielwelt unterteilt in diese vielen kleinen Knotenpunkte, um die herum es dann quasi so ein Bereichsfeld gibt. Und was du in diesem Bereichsfeld machst, wirkt sich direkt auf diesen Knoten aus. Wenn dann zum Beispiel ein paar Hansel in so einem Areal anfangen, irgendwie Steine zu bauen, Holz zu hacken und so weiter, dann leveln sie diese Node. Irgendwann erreicht sie dann vielleicht die erste Stufe. Das heißt, da kommen dann ein paar NPCs hin, die ersten Händler, die sich da breit machen und die dann vielleicht die ersten Quests für dich haben und die es ermöglichen, dass du dann den ersten Handel betreiben kannst. Und dann machst du da noch ein bisschen was. Mehr Spieler kommen dahin und dann wird aus diesem Level-1-Node vielleicht ein Level-2-Node und du hast da plötzlich ein Dorf mit noch mehr Quests, mit anderen Geschichten, die da plötzlich erzählt werden. Die Spielwelt verändert sich in dieser direkten Umgebung. Und das geht dann weiter bis zur großen Metropole, wo dann plötzlich auch Weltbosse aus einem Vulkan ausbrechen, der in der Nähe ist, die du dann plötzlich bekämpfen kannst, wo der Story-Arc, den du vielleicht auf dem letzten Level von dem Node gemacht hast, jetzt weitergeführt wird, aber eben nicht mehr für Stufe 30 Helden, sondern auf die nächste Stufe müssen sich die Stufe 50 Helden stürzen, weil das halt jetzt eben eine ganze Ecke härter ist. Und das ist so clever und durchdacht, dieses System, auch dadurch, dass es unterschiedliche Nodes gibt, dass die ganzen Metropolen, je nachdem, was es für Node ist, ganz unterschiedliche Vorteile bieten, auch über diese Node hinweg, wenn du eine Metropole hast, dass die Anführer, Mary hat es eben schon angedeutet, auf ganz unterschiedliche Art gewählt werden. Das ist einfach ein super cooles System. Und darüber hinaus hat Ashes of Creation dann aber eben auch diese Weltbossschlachten, normale Quests, diesen ganzen Handwerksbereich. Wir haben PvP natürlich, Belagerungsschlachten und so weiter. Also durchaus etwas, was man auch schon aus ganz vielen anderen MMORPGs bekennt. Plus eben eine fantastische Grafik. Also das ist mal wirklich ein Spiel, was die Unreal Engine 5 sehr, sehr cool nutzt, um da einen ganz eigenen Look zu kreieren, der super aussieht. Die Reittiere und Flugreittiere sind jetzt schon Zucker. Möchte ich unbedingt allein deswegen auch mich einfach mal durch diese Welt bewegen. Und was das Coole an diesem Projekt eben auch ist, das ist ja eigentlich auch so ein bisschen gecrowdfundet, weil du da eben sehr, sehr teure Gründerpakete kaufen konntest. Aber dahinter steht auch ein Typ, der richtig viel Kohle hat und der dieses Genre liebt und der da ein Team aufgebaut hat von über 100 Entwicklern, die da mittlerweile dran arbeiten. Und die hauen jeden Monat einen langen Livestream raus mit den Fortschritten, die sie in den letzten 30 Tagen oder ist es jeden? Ja, ist jeden Monat, in den letzten 30 Tagen erzielen konnten. Und du siehst wirklich Fortschritte. Du merkst, da entsteht ein Spiel, das funktioniert und das Sinn macht und das am Ende tatsächlich cool sein kann. Das ist nicht wie bei Camelot Unchained, wo du plötzlich 3 Jahre nichts von den Entwicklern hörst oder wo du dann plötzlich einen Stresstest hast und du denkst dir, das Ding sieht noch 20 Jahre von einer Fertigstellung aus. Heieieiei. Und dann machen sie irgendwas, das ist jetzt zum Beispiel bei Pantheon Rise of the Fallen passiert, die haben zum Beispiel dem Ding auch so ein kleines crowdfundedes Oldschool-MMORPG, was sich derzeit in Entwicklung befindet, die haben dann halt ein Grafik-Update aufgespielt und das Spiel sieht plötzlich noch schlechter aus als vorher und alle alle schlagen die Hände über den Kopf zusammen und denken sich so, ihr seid so ein kleines Team und jetzt habt ihr da so viel Arbeit da reingesteckt und das Ergebnis ist halt einfach nicht cool und im Prinzip seid ihr jetzt noch 2 Jahre weiter entfernt von der Veröffentlichung und ja, da ist es schön zu sehen, dass es da wirklich ein positives Beispiel gibt von einem Ding, was Fortschritte macht, was cool aussieht und was dann halt tatsächlich auch irgendwann spielbar sein wird. Und Spoiler, 3. Quartal 2024, der nächste große Alpha-Test, da werden wir dann hoffentlich auch selbst mal Hand anlegen können. Ich habe gehört, Mary hat sogar schon gespielt.
Ja, ich habe damals die erste Alpha gespielt, 2021 müsste das gewesen sein. Und ich war damals tatsächlich nicht so begeistert, weil es klang halt alles bisher richtig cool. Das Problem ist aber halt, wie das bei einer Alpha ist, da sind nicht so viele Leute am Start und dann sind das auch noch so gammlige Journalisten, die da auch nicht so richtig hart grinden, weißt du, so wie ich einer bin. Und deswegen waren viele, viele Sachen gerade von diesem spannenden Node-System einfach noch nicht möglich, weil ähnlich wie das auch bei allen anderen MMOs ist oder auch grundsätzlich bei Online-Spielen, ob sie funktionieren oder nicht funktionieren, wird am Ende davon abhängen, was die Community zu Release daraus macht. Weil gerade bei Ashes of Creation, also Spieler machen ja selten das, was man ihnen sagt. Spieler machen ja alles andere meistens. Mhm. Und dann wird es halt spannend, wie reagiert das Spiel da drauf? Wie funktioniert das? Und wie gesagt, auch da wieder in Sachen Community zeigt Helldivers 2 einfach gerade, wie es funktionieren kann, wie man auf eine Spielerschaft reagieren kann, wie man Kräfteverhältnisse ausgleichen kann und so weiter. Und das, wenn sie das sozusagen schaffen, dann könnte es spannend werden, aber wenn das halt nicht klappt, wenn die Community da nicht mitspielt, dann beißt sich der Murloc halt so ein bisschen in den eigenen Schwanz und es wird halt schwierig. Aber ich bin sehr gespannt, weil das ist halt das, wo viele, viele MMO-Freunde drauf hoffen, weil das halt wieder dieses Zusammenspiel bringt und so. Aber von dem, was ich 2021 gesehen habe, war ich noch nicht so richtig überzeugt. Die Welt wirkte noch sehr leer, die Quests waren sehr belanglos. Aber wie gesagt, es ist 2021 gewesen, jetzt haben wir 2024, da kann sich eine Menge verändern.
Das Kampfsystem war noch ein ganz anderes, das haben sie mittlerweile für alle Klassen komplett überarbeitet.
Genau, also da hat sich unglaublich viel verändert, deswegen ich bin super gespannt, was in der nächsten Alpha passiert. Aber es ist halt noch eine Alpha, das heißt mit Release, du hast es vorhin schon angesprochen, ich glaube vor 2026 oder so wird es echt wahrscheinlich nix und wenn ein ordentlicher Ritt.
Ja.
Ich glaube übrigens, dass das, was du gesagt hast, Kerstin, gar nicht unbedingt ein Widerspruch war zu dem Argument von Mary. Ich bin jetzt noch mal 5 Minuten vorher, weil ich bin ja hier für die Harmonie. Ich muss jetzt noch mal festhalten, niemand hat hier irgendwem widersprochen. Das passiert hier nicht in den Podcasts. Weil ich finde immer noch diesen Punkt spannend mit der spitzeren Zielgruppe. Dass natürlich auf der einen Seite, wie du sagst, ne, die Zielgruppe nicht zu spitz sein darf. Aber das, was du gesagt hast, Mary, mit dem, dass gerade diese Nodes eigentlich smart sind, auch wenn sie vielleicht Singleplayer-Spieler gar nicht unbedingt in ihre geplante Zielgruppe mit einschließen. Ich denke da jetzt an andere Genres, bei denen eine zumindest spitzere Zielgruppe, wenn auch nicht superspitz, zu überraschenden Ergebnissen geführt hat. Also zum Beispiel jetzt dieses wo fange ich an? Argumente, schwierig. Ich werde nicht bezahlt fürs Reden. Ich wollte sagen, wenn man sich zum Beispiel sowas wie Elden Ring anguckt. Elden Ring hat keine Angst davor gehabt, eine spitzere Zielgruppe anzusprechen und hat keine Angst davor gehabt, zu sagen, wir machen keinen Easy-Mode, auch wenn ihr euch den wünscht und wir kommentieren das nicht mal, weil das ist halt das Spiel und wir haben eine spitzere Zielgruppe als vielleicht andere Open-World-Spiele. Wir sind sehr unnachgiebig. Wir sind sehr unnachgiebig in dem, wie wir unsere Story erzählen. Die Story ist sehr schwer zu verstehen. Ich als Souls-Fan kannte das, aber viele Leute, die eingestiegen sind, kannten das eben nicht. Und dass sie sich einfach so sicher waren in ihrer Identität und das einfach sehr, sehr gut umgesetzt haben, hat dann am Ende dazu geführt, dass sie die Massen eben doch abgeholt haben, weil sie gesagt haben, ja, mein Gott, es gefällt euch vielleicht oder vielleicht auch nicht. Und bei dem Node-System von Ashes of Creation sind natürlich vielleicht die Singleplayer-Spieler erstmal außen vor in diesem Konzept. Aber vielleicht ist gerade das, wenn sie es dann am Ende gut umsetzen können, potenziell was Singleplayer-Fans eben abholen kann, weil ja gerade Singleplayer-Fans oft sagen, ah, MMOs sind aus den und den Gründen nichts für mich. Ein wichtiger Grund ist oft, ich habe das Gefühl, ich bewege gar nichts in dieser Welt. Und das könnten sie ja eben mit diesem Node-System, wenn es gut funktioniert. Und vielleicht Also wenn wirklich alles richtig reibungslos läuft, würde eine spitzere Zielgruppe vielleicht sogar im positiven Sinne das Gegenteil erreichen. Und jetzt könnt ihr mir widersprechen, weil Harmonie.
Ich glaube, das ist ein super wichtiger Punkt und ein anderer Punkt, der mir eben auch so gekommen ist, über den wir noch nicht gesprochen haben und jetzt auch nicht in großer Breite sprechen werden, ist der Faktor KI. Also wir hatten ja vorhin schon die KI-Begleiter als mögliche Variante, eine Brücke zwischen Singleplayer-Enthusiasten und MMO-Lern zu schlagen, gerade halt auch, um Singleplayer-Leute mehr für MMO oder für gemeinsames Spielen anzuwärmen. Aber auch KI im Bereich von Spielentwicklung allgemein als Kostenfaktor, als Kostenreduktion und so. Wie gesagt, man kann darüber sehr, sehr lange sprechen für das Für und Wider und hin und her. Aber ich glaube, auch das wird ein super, super wichtiger Punkt werden für MMOs, die jetzt irgendwann mit der Entwicklung anfangen, in die Planung gehen und so weiter. Ich glaube, das wird noch ein spannendes Teil werden dann für 2030 und darüber hinaus.
Haben wir mit wo Quintfall dann nicht, vielleicht mit Quintfall haben wir doch sogar schon ein Projekt, bei dem sie sagen, wir nutzen KI-Technologien einfach auch ein recht kleines Team, das aber halt eine riesige, unfassbar riesige Spielwelt und irgendwie alle Features, die man sich wünschen würde für so ein Ding, mit reinhauen und da wird einiges KI generiert.
Ja. Genau, also wie gesagt, das wird nochmal ein spannendes Ding werden, aber ich glaube, es stand noch nie. Also in den letzten 10 Jahren stand es für kommende MMORPGs noch nie so rosig wie jetzt.
Ja, um das vielleicht nochmal mit ein paar Namen zu unterstreichen. Also wir haben jetzt als Projekte, die quasi vor der Tür stehen, haben wir PAX D, das wird bald in den Early Access gehen, das war jetzt gerade in der Alpha, das geht auch so ein bisschen einen anderen Weg, weil sich das in den ersten Stunden absolut nicht wie ein MMORPG anfühlt, sondern eher wie ein Survival-Game ohne Survival-Mechaniken. Weil man da eben vor allen Dingen Ressourcen sammelt, sein Grundstück ausbaut und dann kann man eben sozial interagieren mit anderen Spielern, die auch durch diese Welt laufen und auch die Grundstücke zusammensetzen und was da am Ende rauskommen kann, das hat die Gilde von Esmongold gezeigt, die dann mal eben Minas Tirith halb nachgebaut hat an so einem riesigen Berg mit einer krass großen Burg, wo selbst die Entwickler, als ich die interviewt habe, ich wollte eigentlich was zu diesem Video fragen, aber sie sind quasi von sich aus auf dieses Video zu sprechen gekommen, weil die es einfach nicht fassen konnten, was da passiert ist. Genau. Und das ist jetzt ein Projekt, was jetzt vor der Tür steht. Ein paar andere Sachen. Wir haben Throne and Liberty von NCSoft, das jetzt bereits Kurier gestartet. Ist da leider nicht so erfolgreich, wie erhofft. Das war 13 Jahre, glaube ich, in Entwicklung. Das sollte ursprünglich mal ein Lineage-Teil sein. Das werden wir hoffentlich dieses Jahr noch irgendwann dann sehen, wenn Amazon Games das im Westen veröffentlicht. Das bietet so ein bisschen von allem. So ein bisschen Sandbox, ein bisschen Themenpark, Raids, Weltbosse, PvP, Belagerungsschlachten. In den Trailern konnte man super coole Riesen sehen, die Plateaus auf ihren Arm getragen haben und auf diesen Plateaus standen Spieler drauf, die von diesen Plateaus aus dann auf die Mauern der Befestigung stürmten. Wenn das sich so spielt, wie sich das da kurz angefühlt hat, dann hätte ich da schon Bock drauf, das mal ausgiebig zu spielen und auch im Endgame. Wir haben Tarisland, als das angekündigt wurde, haben alle nur gehört, okay, Tencent und Mobile, aber das Ding erscheint zwar für Mobile, wirkt aber tatsächlich weniger mobile als andere Online-Rollenspiele, die für PC und Mobile erscheinen, weil das, glaube ich, einen starken Fokus auf den PC hat. Das fühlt sich sehr, sehr stark auch nach WoW an, was so das ganze Art-Design angeht. Völker, Weltenbaum, die Magierin sieht ein bisschen aus wie Jaina Proudmoore, könnte man sagen. Sind vielleicht ein bisschen was geklaut oder man hat sich inspirieren lassen. Und das hat einen sehr, sehr starken Fokus auf Raids und Dungeons. Also da wird man quasi direkt im Tutorial in einen Raid-Boss-Kampf reingesetzt und lernt da die ersten Mechaniken kennen. Das ist sehr interessant. Das gibt's nicht in vielen MMORPGs. Und man hat da auch sehr, sehr früh dann tatsächlich Zugang regelmäßig zu Dungeons, zu Raid-Herausforderungen, wo man Mechaniken um die Ohren geworfen bekommt, die es in anderen Spielen erst recht spät gibt. Das könnte man auf dem Zettel halt, ist die Frage, ist ein Free-to-Play-Modell, das hat sich während der Alpha-Phase in die Nesseln gesetzt, weil es vorher halt sehr stark diesen No-Pay-to-Win propagiert hat und in der Alpha oder Beta stellte sich dann heraus, okay, so wie es jetzt gerade ist, ist es Pay-to-Win, was sagt denn jetzt? Oh, wir haben ein etwas anderes Verständnis zu Pay-to-Win als die Spieler offensichtlich, da müssen wir nochmal dran gehen. Das könnte also ein bisschen schwierig sein. Und wir haben als drittes Spiel, was relativ nah ist, Blue Protocol. Das ist ein Anime-MMORPG. das tatsächlich auch wie ein spielbarer Anime so ein bisschen aussieht, dass ein erstaunlich großen Fokus auf PvE liegt und auf die Story-Inszenierung. Weswegen ich das super spannend fand, das in Japan auch schon erschienen ist, aber da leider auch nicht so den super glücklichsten Launch hingelegt hat. Soll eigentlich auch schon lange bei uns rausgekommen sein, ist es bisher noch nicht. In Korea wurde jetzt, glaube ich, auch erstmal der Launch auf Eis gelegt, aufgrund der Erfahrung aus Japan. Man will das Spiel halt jetzt erstmal verbessern, bevor man es da veröffentlicht. Man weiß nicht, wie lange das dauert. Also da ist ein kleines Fragezeichen hinter, aber das sind so die Sachen, die jetzt sehr zeitnah anstehen. Und dann haben wir halt schon über Ashes of Creation geredet, geht jetzt in die Alpha dieses Jahr. Wir haben über das Herr der Ringe MMO geredet. Wir haben das League of Legends MMORPG kurz angedeutet. Da wurde ja jetzt quasi erst die Entwicklung neu gestartet nach 3 Jahren. Das ist ein bisschen bitter, weil da hatte man halt auch gedacht, Riot, was die so in der Vita stehen haben an Spielen, was die für Budget dahinter stellen können, dank League of Legends, das könnte richtig geil werden. Wir haben auch bei Arcane gesehen, das hat Potenzial, auch richtig coole Geschichten zu erzählen und Figuren zu etablieren. Das muss man jetzt abwarten, was daraus wird, wie lange das jetzt noch dauert. Bei ZeniMax entsteht seit einigen Jahren ein MMORPG, also bei den Entwicklern von Elder Scrolls Online. Und da weiß man noch nichts zu, außer dass sie schon vor vielen Jahren Stellenausschreibungen veröffentlicht hatten. Und ich habe Matt Fire regelmäßig gefragt, wie sieht's denn aus? Ja, kann ich jetzt noch nicht sagen. Das Übliche. Aber es ist halt schon so lange in der Entwicklung, dass da mal langsam was kommen könnte. Und das sind so, das addiert sich so. Ne? Wir haben nächstes Jahr, haben wir zum Beispiel noch Chrono Odyssey und Arch-Age 2. Beides Unreal Engine 5 Spiele, beide Kakao Games als Publisher, beide, wie gesagt, nächstes Jahr Release. Beide sehen sehr, sehr spannend oder hören sich spannend an. Arch-Age soll zum Beispiel deutlich mehr den westlichen Markt ansprechen, durch einen viel größeren Story- und PvE-Fokus, als es beim ersten Teil der Fall war. Und Chrono Odyssey hat eine sehr, sehr spannende Zeitmechanik, wo man im Kampf quasi die Zeit ein bisschen zurücksetzen kann, um Mechaniken auszuhebeln, wo aber auch der Zeitfaktor in der Spielwelt selbst eine Rolle spielt, wo man quasi zwischen unterschiedlichen Zeitebenen hin und her wechseln kann. Und wenn sie das cool umsetzen, die Trailer sahen schon sehr, sehr spannend aus, sind das auch zwei Projekte, die man auf jeden Fall im Auge behalten sollte. Und dann hat ArenaNet ja auch noch Guild Wars 3 angekündigt, obwohl sie es eigentlich gar nicht wollten. Und da gibt's auch noch ein neues Warhammer-MMORPG, an dem Jack Emmert, ein Veteran aus der Branche, seit einiger Zeit arbeitet. Also da sind sie plötzlich, diese großen Namen und die westlichen Studios. Mhm. Und das ist cool, fühlt sich alles noch ziemlich weit weg an. Gerade so diese westlichen Lizenzbrocken, auf die man sich freuen könnte. Aber sie sind da.
Ja, auch noch Core Punk zum Beispiel, was ja auch schon den Playable-Test hatte, glaube ich, wo es noch so ein bisschen hakt, gerade was Health and Mana-Regeneration angeht.
Was auch vor 3 Jahren schon kommen sollte.
Ja, genau, was auch schon seit Ewigkeiten kommen sollte. Und was ich noch, was super krass unterm Radar schwebt, was ich immer sehr spannend fand, war, es nennt sich Into the Echo. Ist ein Zeitreise-MMO, was halt ein komplett neuer Ansatz ist. Und bisher ist auch noch nicht viel bekannt. Man sieht noch nicht so viel. Es sollte, glaube ich, mal einen Playtest geben. Ich glaube, aus dem ist aufgrund des Ukraine-Kriegs damals nichts geworden. Die auch ein sehr spannendes System versuchen zu etablieren, wo halt unterschiedliche Spieler Typen mit unterschiedlichen Zeitinvestments auf einer gleichen Stufe stehen sollen und so. Also das klang noch sehr spannend, dazu sieht man aber halt eben noch sehr wenig. Blue Protocol kann ich sagen, habe ich da auch damals mal angespielt auf einem Event. Ich verstehe, warum sie das auf Eis gelegt haben. Ich glaube, es ist auch ganz gut so, weil es hatte noch nicht so dieses Alleinstellungsmerkmal. Mhm. Aber so von dem Voice-Over, ich sag mal, also von den Voice-Actern, von der Grafik und so, ist das schon sehr, sehr spannend. Und gerade für Fans zum Beispiel auch von Genshin Impact oder so, super, super interessant. Ich hoffe, dass das noch gut wird, weil die Welt war toll. Die Kämpfe in den Dungeons noch ein bisschen lame, aber auch die Klassenwahl war cool und so. Also ich hoffe wirklich, dass sie da jetzt so ein bisschen für den koreanischen und westlichen Release nochmal ins Reißbrett gehen, um da nochmal so ein bisschen Fahrt reinzubringen, spannende Mechaniken reinzubringen und so ein bisschen halt so dieses Alleinstellungsmerkmal für sich rauszukristallisieren.
Also das war ja wirklich mal eine 10 von 10 Zusammenfassung von euch beiden. Ich weiß schon, warum ich euch eingeladen habe. Ihr seid das Streamteam in diesem Podcast. Ich hänge nur die ganze Zeit noch, weil ihr von dem League of Legends MMORPG gesprochen habt, hänge ich die ganze Zeit bei der Frage, ob man da nicht vielleicht doch einfach auch eine Art Führerschein machen muss, um Teil der Community zu werden.
Also ich grundsätzlich aus der Community-Management-Perspektive fände ich es ganz nett, wenn alle, die sich irgendwo registrieren, die Telefonnummer ihrer Mama oder ihres Papas oder der Oma, also irgendeines ehemaligen oder immer noch Erziehungsberechtigten angeben müssten, weil dann würde sich vielleicht auch in Sachen Toxizität einiges ändern.
Das erinnert mich an die Real-ID-Einführung von Blizzard im WoW-Forum. Das ist schon ein paar Jährchen her. Das Ergebnis war, dass einer der Mitarbeiter plötzlich bei sich zu Hause gestalkt wurde, als er als beispielhaft zeigen wollte, dass das ja gar nicht schlimm ist, wenn man mit seinem Klarnamen dort postet. War dann doch recht schlimm und innerhalb von kürzester Zeit haben sie das dann wieder zurückgenommen. Unterschätze niemals den Mob.
Ja, deswegen da auch unter höchsten datenschutzkonformen Sicherheitseinstellungen, nur dass halt für intern die Telefonnummer von Mama da ist, dass wenn sich Milfhunter 69 daneben benimmt, dass man mal anrufen kann als Community Manager und kann sagen, soll ich Ihnen mal erzählen, was Ihr Sohn den ganzen Tag so macht oder Ihre Tochter?
Bin ich absolut, also meine Stimme habt ihr für dieses Konzept. Ich habe das Gefühl, also gerade über League of Legends schwebt gerade vielleicht so ein Damoklesschwert von, oh Gott, wenn wir da die Tore öffnen, wer kommt da reingerannt? Das ist, wie ich mich fühle, wenn ich in Planet Zoo doch einmal im Jahr Gäste reinlasse, denke ich mir so, oh, puh.
Wenn beim Löwengehege den einen Zaun, das eine Zaunstück vergisst.
Ja, genau, aus Versehen natürlich, zwinker, zwinker. Es hat nichts damit zu tun, dass die Leute immer sich nur darüber beschweren, dass man nichts sehen kann und überall Müll verteilen und eine schlechte Zeit haben. Nee, absolut. Ich fand das eine super spannende Diskussion, weil ich habe das Gefühl, wir sind jetzt gerade wieder irgendwie in so einer spannenden Umbruchsphase, vielleicht jetzt nach dieser 10 Jahres, nach diesem 10-Jahres-Tief so ein bisschen, wo man einerseits sagen kann, um die Frage so ein bisschen zu beantworten, ja, MMORPGs müssen sich vielleicht einfach verändern und mit der WoW-Formel unverändert kommt man heute einfach nicht mehr weiter. So funktioniert es einfach nicht mehr. Und auf der anderen Seite sind MMORPGs auch definitiv nicht tot, sondern sehr, sehr lebendig und vielleicht sogar gerade wieder in einem Aufschwung, oder?
Hoffen wir es.
So lebendig wie lange nicht. Vielleicht noch als Beleg dafür, es gibt derzeit so viele WoW-Versionen wie noch nie zuvor und es arbeiten so viele Menschen bei Blizzard an World of Warcraft wie noch nie zuvor und das Ding ist halt, ne, das feiert jetzt bald sein 20-jähriges Jubiläum, das ist eigentlich absurd, aber ja, das wird immer weiter ausgebaut, um neue Versionen erweitert und um natürlich dann auch da wieder neue Zielgruppen reinzubringen.
Boah, aber was ich mich gerade frage, ne, das ist die perfekte Frage, das ist die furchtbarste Frage, um einen Podcast zu beenden, weil damit könnte ich jetzt einen Podcast starten, aber das ist jetzt die ultimative Existenzkrisenfrage. Was wäre passiert, wenn es WoW nie gegeben hätte?
Tja, dann wäre Blizzard vielleicht immer noch die Meilensteinschmiede mit so, weiß ich nicht, ein paar wenigen 100 Mitarbeitern, die Echtzeitstrategie, nee, das wahrscheinlich nicht, aber die vielleicht coole Story-Spiele machen.
Hätten wir ein Warcraft 4 gekriegt. Oh, kein ja, Warcraft Reforged, sondern ein Warcraft 4.
Mein Gott, in was für einer Welt würden wir dann leben? Das würde alles verändern.
Oder Starcraft 3.
Ja, und hätte es vielleicht diese MMORPG-Welle danach nie gegeben. MMORPGs wären vielleicht abgeflacht. Es wäre irgendwie sowas geworden wie, weiß ich nicht, FMV-Adventures. Sowas, so eine Kuriosität aus der Vergangenheit, wo man dachte, weißt du noch, MMORPGs und FMV-Adventures, mein Gott, war das lustig. Die gibt's ja heute nicht mehr. Und dann wäre Echtzeitstrategie immer noch der große Shit oder so. Das können wir uns jetzt alle mal zum Abschluss vorstellen.
Oder wir spielen alle EverQuest 2 stattdessen. Die letzten 20 Jahre.
Vielleicht auch das. Vielleicht wäre das jetzt, mein Gott, vielleicht wäre das jetzt der Platzhirsch. Vielleicht hätten die jetzt schon die Weltherrschaft. Ihr seht schon, das bietet Stoff für einen eigenen Podcast. Aber ihr könnt ja da draußen, die zugehört oder zugeschaut haben, gerne mal eure Theorie dazu, gerne auch mega ausführlich, könnt ein ganzes Essay schreiben in den Kommentaren, was ihr glaubt, was passiert wäre, wenn es WoW nie gegeben hätte. Und danke euch beiden für diese sehr, sehr schöne Expertenrunde. Ich hatte eine fantastische Zeit. Und gern jederzeit wieder.
Gilt hier auch. Vielen Dank für die Einladung. Eben. War ein Träumchen.
10 von 10, guter Ebayer. Gerne wieder.
Dankeschön. Das ist auch die perfekte Überleitung, euch da draußen zu sagen, dass ihr uns allen dreien eine Freude machen könnt, wenn ihr wollt. Ich würde sagen, Carsten könnt ihr am ehesten eine Freude machen, wenn ihr bei meinem MMO vorbeischaut und in der Themenwoche vorbeiguckt und euch die Reports anguckt, die Analysen. Ich habe gesehen, das ist jetzt schon Spoiler quasi, aber dass noch ein Artikel kommen wird zum Thema das absolute Wunsch-MMORPG, also das absolut geilste MMORPG, das ihr euch vorstellen könnt. Und da könnt ihr zum Beispiel gerne mal reinschauen. Mary könnt ihr, glaube ich, die größte Freude machen, wenn ihr extra lieb in den Kommentaren seid und ganz viel Community-Liebe dalasst für die Community-Königin. Und mir könnt ihr, glaube ich, einfach eine Freude machen, wenn ihr eine gute Zeit hattet mit diesem Podcast und vielleicht, sofern noch nicht passiert, ein Like oder ein Abo dalasst. So, und das sind doch drei wundervolle Varianten, uns allen dreien Freude zu machen. Und damit verabschieden wir uns. Carsten springt auch schon eilig auf. Da, okay, das muss ich noch kurz erklären. Für alle, die jetzt gerade gesehen haben, dass Carsten eilig aufgesprungen ist, ist es ja wirklich eine Punktlandung gewesen. Wir haben die ganze Zeit gepodcastet in der Angst, dass sein Kind aufwacht und er dringend gebraucht wird. Und offensichtlich ist das in der Sekunde, in der wir abmoderiert haben, passiert. Mein Gott, Schicksal.